Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
Mit Thomas, Stefan und Simon.
Machen wir eigentlich noch so Einleitung, so wie willkommen zum Podcast Nudelduft, Spielespaß. Heute reden wir über...
Ja, heute gibt's kein episches Intro, das stimmt.
Spiel des Jahres oder so. Oder haben wir das irgendwann...
Der wichtigste Preis, der...
Es ist der wichtigste Preis.
Es ist der wichtigste Preis. Also gerade wenn du dir die Verkaufszahlen anguckst von den Spielen, die ja dann verkauft wurden.
Ja, ja, auch mit großem Abstand, ne?
Ja, aber hallo.
Was sagt man irgendwie so 500.000, 600.000 oder so werden davon verkauft?
Boah, das weiß ich nicht, ob das so viele sind. Irgendwo ich dachte immer, es wäre so fünfstellig, genannt. Dachte ich.
Nee, also ich meine, es sind auf jeden Fall sechsstellig. Ich erinnere mich gerade nicht mehr, ob es jetzt irgendwie 100.000, 200.000 waren oder 500.000 in der Richtung.
Was war denn euer erstes Spiel des Jahres, was ihr gespielt habt? So von, also nicht, was ihr als erstes gespielt habt, sondern das älteste. Also bei mir ist wahrscheinlich sogar Catan schon fast. Das ist ja schon uralt. Aber oh Gott.
Bei mir auch, wenn Scotland Yard nicht vorher
oh,
war.
Oh ja, doch. Scotland Yard war definitiv vorher.
91 ja, oder recht. So, ne?
Ja. Genau, also, Scotland Yard ist 83.
Oh. Ja, oh. Ja.
Ja. Genau. Und Scotland Yard habe ich auch gespielt. Und wo ich mich noch gut dran erinnern kann, ist Heimlich und Co. und auf Achse. Ich weiß nicht.
Ja, auf Achse, stimmt.
Auf Achse habe ich leider nicht, gespielt. Ich gucke gerade, Kaffee International habe ich aber tatsächlich gespielt, zum Beispiel. Adel verpflichtet habe ich auch gespielt. Sind beide vor Catan. Ja, aber ich glaube, das erste wäre bei mir tatsächlich Sagerland, auch wenn ich es ganz, oh, ja, ganz grauenvoll fand. Also ja, aus Memory, heutiger, ne? Sicht. Ja, Memory mit so Laufen hin und her und, nee. Also
das hat bei den Kindern tatsächlich ganz okay funktioniert bei uns. Wir haben das hier auch noch.
Ich höre das häufiger und ich hatte es eben als Kind nicht gespielt und hatte es dann auf der Arbeit mal gespielt und fand es wirklich ganz, ganz schlimm. Es hat auch anderthalb Stunden oder so gedauert, für das Spiel viel zu lange. Nur weil man die ganze Zeit würfelt und hin und her läuft und sich irgendwas merkt, nee, also. Mhm. Also das erste Gute wäre für mich tatsächlich das Sherlock Holmes Kriminellkabinett. Da habe ich ja letztens nochmal drüber gesprochen, über die Neuauflage. Dieses Krimispiel richtig gut.
Was hast du gegen Scotland Yard?
Das Scotland Yard mag ich nicht. Das liegt bei mir hauptsächlich daran, dass ich diese Art von Hidden Movement Spielen nicht mag. Also mir ist das zu ungriffig tatsächlich. Auch schon bei Scotland Yard gewesen, auch wenn ich das früher viel gespielt habe. Aber
Ich kann übrigens tatsächlich, ohne es belegen zu können, Hase und Igel empfehlen. Das ist 1979 der erste Sieger gewesen. Und ich habe es gezwungenermaßen vor 2 Jahren oder so nochmal spielen müssen in so einer Nachbarschaftsbrettspielrunde. Ne, wo ihr kennt es so, die Leute sagen, ach, dein Brettspiel ist dein Hobby. Ja, super, komm nochmal vorbei.
Wir haben auch so eine Sammlung.
Ich bringe auch ein Spiel mit. Ich habe auch eine Sammlung. Genau,
ja, so, aber kein Monopoly. Okay, gut.
Es war immerhin kein Monopoly, genau. Und dann habe ich, es kann natürlich sein, dass ich gedacht habe, oh Gott, bitte nicht, dass die Erwartungen so gering waren und es deshalb gut fand. Aber ich fand es im Nachhinein so gar nicht so schlecht.
Ja, warum nicht? Ich habe es nicht gespielt.
Wir treffen uns für eine Hase- und Igel-Runde.
Oh nee, das weiß ich nicht.
Habt ihr mal das zweite gespielt, Rummikub? Ich habe erst vor ein paar Jahren rausgefunden, dass ein sehr, sehr guter Freund von mir in seiner Kindheit sehr viel mit Rummikub verbracht hat. Und er hat mich da so rangeführt. Ich habe es nie gespielt. Erst so vor einem halben Jahr oder so hat es mir mal gezeigt. Ich fand es ganz nice so. Also, das ist als ja wie Rummi, ne? Ja, genau. Ja,
also Rummikub habe ich sehr viel mit meiner Oma und meinem Opa damals gespielt, tatsächlich als Kind. Das war so das Spiel, was man mit denen gut spielen konnte. Und das, ja, also ich finde es auch solide, ne? Also würde ich jetzt heute nicht mehr spielen. Ich glaube, dafür ist ein bisschen die Jahre gekommen, aber ich fand es auch immer, ich hatte da immer Spaß dran, ne? Als Kind. Naja, aber heute geht es ja um aktuellere Anlässe, denn die Spiel des Jahres-Jury tagt ja bald wieder, beziehungsweise die Spiele, die dafür zählen werden, sind fast alle jetzt wahrscheinlich verfügbar gewesen. Und um nominiert zu werden, müssen die auch dauerhaft verfügbar sein. Das hat ja Heat, meine ich, auch letztes Jahr so ein bisschen versaut, glaube ich, ne? Weil sie, es gibt ja einige Spiele, die nicht immer dauerhaft verfügbar waren oder exklusiv. Da gibt es ja einige Verlage, die da, ich will nicht sagen boykottieren, aber die bewusst das nicht so machen, wie das Spiel des Jahrespreises möchte, wie zum Beispiel Schwerkraft, die eben nicht die Review-Exemplare, die gefordert werden, rausgeben. Und dennoch ist die Liste riesig. Der Deutsche Spielepreis, vielleicht der wichtigere Insider-Spielepreis, wird ja aktuell auch vergeben, beziehungsweise man kann dort abstimmen für seine Lieblingsspiele des Jahrgangs. Und die haben eine Liste und daran haben wir uns tatsächlich orientiert und haben mal geschaut, was könnte denn so in Frage kommen, und spielen heute ein bisschen Orakel.
Und über Heat müssen wir, glaube ich, gleich nochmal getrennt reden, weil es ist auch die Frage, macht das Sinn, macht das keinen Sinn? Aber wir starten mit dem Spiel des Jahres. Und ja. Simon, möchtest du loslegen mit deinem ersten Tipp? Ne? Wir gehen einfach mal so durch, was wir glauben, was eventuell in der engeren Auswahl sein könnte.
Also ich habe jetzt noch nicht priorisiert. Nachher wählen wir, ob der Thomas das tut, das entscheidet er nachher selber. Also ein bisschen müssen wir noch ein bisschen zu pushen. Aber
der Thomas ist ein großer Fan von dem Preis, muss man
sagen.
Nein,
überhaupt nicht.
Also er hat sich wirklich sehr auf die Folge gefreut heute.
Warum eigentlich nicht, Thomas?
Darum. Ich weiß nicht, warum wir darüber sprechen müssen. Also das ist so ein, das, ja, sorry. Also das ist, klar, man orakelt gerne, man freut sich. Letztes Jahr haben wir Challengers richtig geraten, auch zu Recht und alles. Der Preis ist wichtig, danach sinkt der Preis des Spiels, die Verkaufszahlen stehen in der schnellen in die Höhe, man sieht es in allen Regalen. Aber ob wir das dann so oft herausziehen, das ist so ein bisschen die Frage. Und ob jetzt der geneigte Zuhörer zu uns kommt, um sich über den über das Spiel des Jahres zu informieren, weiß ich auch nicht. Das ist auf jeden Fall nicht mein Grundmetier und ich habe auch nicht so viel von der Liste gespielt. Und in den letzten Jahren bei mir ist es halt, ich hole mir die dann irgendwann aus Verlegenheit und dann stehen die im Regal. Und da stehen sie auch. Schön.
Du kannst uns ja überraschen mit dem Titel, wenn die Spiel des Jahres Jury den Titel wählen würde, dann wärst du richtig überrascht. Und
ja, das wäre doch mal, das ist doch eine Herausforderung.
Das ist ein toller Titel.
Ich finde sogar, es ist in den letzten Jahren besser geworden. Also wie gesagt, Challengers als Kennerspiel letztes Jahr fand ich fantastisch, aber da musste ich erstmal ein bisschen Gehirngymnastik machen, um das als Kennerspiel einzuordnen.
So eine Bisse,
ja, das ist halt schon, ich bin nicht so einer extra, sondern das ist einfach Betriebsblindheit. Das passiert einfach. Ich kann es auch gar nicht mehr so einschätzen oder mich so teilweise auch so weit runterbrechen, was das Spiel des Jahres ist. Aber ihr könnt mich ja erleuchten.
Also ich glaube, das Wichtige ist, dass man, also wir hören es ja häufig in unserer Bubble, das ist doch gar kein Kennerspiel, ist doch hier eigentlich nur ein normales Spiel des Jahres, keine Ahnung, Challengers Beispiel. Ich glaube, sie haben es eigentlich vernünftig definiert. Spiel des Jahres ist für völlige Neueinsteiger, die vielleicht in einem Jahr überhaupt gar kein Spiel gespielt haben, jetzt aber Lust haben, irgendwas zu spielen. Letztes Jahr hat Dorfromantik gewonnen, das fand ich einen sehr, sehr guten Pick, hat mir auch sehr gut gefallen. Davor das Jahr war es, glaube ich, Cascadia. Auch das finde ich ein hervorragendes Spiel, was wir immer noch spielen. Also ich würde auch dem Thomas recht geben, die letzten Jahre wurde es ein bisschen besser. So den Tiefpunkt hatte es bei mir bei Micro Macro. Das fand ich wirklich frech. Aber ist für mich kein Spiel, sorry. Aber das ist ein Wimmelbild. So, das ist kein richtiges Brettspiel, wo du zu viert vorsitzen kannst. Aber das Wichtige ist, glaube ich, der Abstand von Spiel zu Kennerspiel ist gar nicht so groß, sondern es geht eigentlich nur darum, dass ein Kennerspiel die Leute anspricht, die bisher wenig gespielt haben und jetzt etwas Komplexeres spielen wollen. Challengers, Living Forest, das sind alles Spiele, wo du vielleicht 20%, 30% mehr Regeln lesen musst als bei Cascadia oder Dorfromantik, aber auch nicht mehr. Es ist das unterste Kennerniveau quasi.
Nochmal kurz zum Spiel des Jahres. Für mich, ich weiß nicht, ob das einhergeht mit deiner Definition. Für mich ist das Spiel des Jahres immer ein Spiel, was ich raushole, vor allem an Weihnachten, wenn ich mit den Kindern, jetzt zählen meine ja, also dadurch, dass sie natürlich schon viel spielen, weniger dazu, aber wo ich sagen würde, du hast ein Kind, 8, 10, 11 Jahre irgendwo dort in der Region und du hast die Oma dabei. Und beide sind jetzt nicht die geübten Spieler und für diese Gruppe legst du jetzt ein Spiel auf den Tisch, mit dem alle Spaß haben. Ne? So eine Familie halt wirklich. Ne? Wie gesagt, die Oma, die Kinder, eben nicht mehr die Kinder, die das Kinderspiel spielen, sondern eben schon Ende Grundschule, Anfang weiterführende Schule, sowas in der Richtung sind. Und da muss ich zum Beispiel sagen, dass ich mich zum Beispiel auch mit einem Cascadia da tatsächlich schwer getan habe. Ist ein super Spiel, mega gutes Spiel, aber ich finde tatsächlich generell den Spiel des Jahrespreis bisher immer sehr stark gewählt. Also ich widerspreche auch bei Micro Macro, das Micro Macro, das ist bei uns ein super Erfolg gewesen. Pictures Just One, ja, King Domino, auch solche Sachen. Das sind genau diese Spiele, die das immer erfüllen. Ich tue mich tatsächlich mit dem Kennerspiel oft viel, viel schwerer, weil ich glaube, da können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, wenn wir beim Kennerspiel ankommen, dass ich dort größere Schwächen sehe. Aber bin mit dem Spiel des Jahres eigentlich immer sehr zufrieden. Genau eben aus dem Grund, weil ich sage, es bedient eben nicht uns, sondern wirklich die Family, die nicht spielt.
Hast du die Abenteuer des Robin Hood gespielt in dem Jahrgang von Micro Macro?
Habe ich. Und würde ich sagen, das ist vielleicht einer der wenigen Edge Cases.
Oh, fandst du schlechter, was?
Ich fand's in diesem Familien-Setting hat es so mäßig gut funktioniert.
Okay. Also ich fand es tatsächlich wesentlich stärker und auch innovativer als Micro Macro. Aber gut, das wäre jetzt eine andere.
Micro Macro in diesem Familien, du holst es raus. Also
ihr habt doch nicht ernsthaft zu viert da gesessen und Gewimmel bildet.
Doch.
Also natürlich, was ist mit euch falsch?
Ja, also und das ist genau die Einstellung von uns, also von den Heavy Gamern, wo du sagst, nein, ich möchte das haben, wenn du das Spiel des Jahres auf den Tisch legst, dann bist du vor allem als derjenige, der das Spiel bringt, bist du froh, wenn alle da happy sind und dann stützen sich da alle drauf. Und natürlich ist das zu zweit besser. Ich weiß das ja auch. Aber in dem Fall.
Ich fand's zu zweit schon zu viel fast. Nein. Ich habe da gesessen und dann hast du das schon. Ich habe das schon gefunden. Ich sage, ja toll, dann muss ich das jetzt auch noch finden. Und dann wartet der andere erstmal 2 Minuten, bis der andere wieder den nächsten Hinweis gefunden hat. Ich fand's nicht gut konzipiert. Ja,
aber es ist aber nicht für dich und deine Frau quasi designed
Doch,
als Spiel.
Eigentlich schon. Nee. Doch, warum nicht?
Nein, weil ihr nicht die Zielgruppe seid.
Ich bin doch eine Zielgruppe für Spiel des Jahres, natürlich.
Ich Geil, streitet ja euch bitte darüber.
Ich feiere doch jedes Spiel des Jahres. Also gerade wenn wir uns die letzten Preisträger angucken, bin ich genau die Zielgruppe dafür. Ich finde,
ja genau,
diese
und du
Spiele,
sagst es, weil du dir
die
letzten Preisträger anguckst. Ne? Weil das ist natürlich genau das. Und das ist Cascadia zum Beispiel ist in diesem Familiensetting viel schlechter hat das funktioniert, weil das schon deutlich
das
komplexer
ich auch.
War. Es ist das viel bessere Spiel. Cascadia ist ein mega gutes Spiel. Keine Frage.
Ja.
Aber Spiel des Jahres fand ich, und ich kann nur verstehen, dass man das nimmt, aber zum Beispiel ein Scout oder ein Top Ten habe ich mit Nichtspielern viel mehr Spaß gehabt als Cascadia. Mhm.
Das glaube ich auch, aber bei Cascadia bin ich auch der Meinung, dass das könnte vielleicht sogar Kennerspiel. Also vielleicht hätten, also ich glaube, das war genau dazwischen. Weil ich glaube, Cascadia war von den Regelumfang her schon leichtes Kennerniveau. Aber es war trotzdem noch leicht genug irgendwie. Keine Ahnung, es war so ein
Ja, ich finde es auch okay, dass sie das genau, also voll. Das ist alles, das passt für mich auch da in der Richtung. Aber ich will nur sagen, dass halt dieses Spiel des Jahres ist für mich halt wirklich das Nicht-Spielerspiel.
Ja. Und das Kennerspiel darf auch geekiger sein. Ich glaube, das ist auch ganz wichtiger. Ganz wichtig, also ein Challengers beispielsweise, das spricht halt auch Leute an, die schon sich ein bisschen mit Brettspielmechaniken vielleicht beschäftigt haben und da ein bisschen was Innovativeres, was Neues, was Frischeres wollen, die vielleicht 20 Mal im letzten Jahr Cascadia gespielt haben und sich überlegen, was kaufe ich denn jetzt als nächstes? Und dann kann ein Challengers natürlich eher punkten. Auch wenn ich da, glaube ich, ähnlich wie Stefan und wahrscheinlich auch bei dir, Thomas, der Meinung bin, dass es vielleicht doch zu seicht ist. Also beim Kennerniveau dürfte es ruhig einen Mühe noch drauf gehen, dass es zumindest in ein solides Kennerniveau geht.
Ja, aber ich möchte einen positiven Aspekt des Preises ansprechen.
Oh, was
kommt jetzt? Das ist ja nicht nur für die Nichtspieler, wenn man es aus Sicht der Spieler und der Spieleszene dann betrachtet, so ungern ich den ganzen Haufen Szene nenne so, ne, das ja auch repräsentativ für das, was gerade im Spieldesign und so weiter passiert. Ne? Und das fand ich im letzten Jahr von den Preisträgern her richtig gut gewählt dafür. Ne? Also zu sagen, schaut mal, das passiert hier. Wir haben hier eine Art Autobattler gebaut, der Familie Plus oder leichte Kenner eben anspricht und so. Und das ist ja für uns, abgesehen von diesen Familienkontexten, immer das, was in der, was im Mainstream praktisch von den Brettspielen ankommt, was im Radio läuft, was in Nachrichten kommt und all sowas. Und das ist oft richtig bescheiden. Das ist ja manchmal selbst, das ist ein paar Monate her, da kam auf Deutschlandfunk Kultur noch dieses, können Sie sich das vorstellen? Das sind Erwachsene, die spielen. Ja, und ich bin Besseres von diesem Sender gewohnt. Ich dachte so, boah, ne, diese Diskrepanz ist so riesengroß, dass das ja auch Botschafter sind, ne, für unser Hobby dabei. Und da war ich mit Challengers sehr zufrieden letztes Jahr, weil da tatsächlich mal die innovativste Mechanik des Jahres gewonnen hat. Dabei, ne? Und die, das sehe ich dieses Jahr auch vielleicht ein Grund für meine mangelnde Motivation für das Thema. Das sehe ich dieses Jahr nicht so gerne. Dieses Jahr ist so diffus, was Innovationen und so angeht. Es ist einiges Gutes dabei, das will ich ja gar nicht abstreiten, ne? Ist alles gut. Ich werde auch gleich noch zu den Spielen was Positives sagen. Ja, ich werde hier nicht die ganze Zeit nur abkotzen. Aber es war, also das war so ein Standout-Titel für mich, Challengers, wo ich dachte, das ist für mich persönlich
dieses Jahr bestimmt ja. Jahr war der beste Kennerspiel des Jahres, ja, Jahrgang, also inklusive der Nominierten mit Iki, Planet Unknown, Challengers, alles drei Top-Spiele.
Ich glaube, das war aber auch das Jahr davor, war ja auch Dune zum Beispiel nominiert.
Oder ja, lass uns das nochmal eben haken, da können wir gleich nochmal drüber reden, weil das finde ich nämlich so ein großer Fehler des Kennerspiels. Aber
ja, dass es kein Expertenspiel des Jahres gibt.
Ja, aber dafür gibt es halt den Deutschen Spielepreis, ne? Das ist dann wiederum ein anderer Spielepreis. Ich finde auch immer,
Moment,
nicht die Strahlkraft, ja, aber ich finde trotzdem, wir dürfen uns nicht zu sehr darüber beschweren, weil, wie der Thomas das richtig gesagt hat, das, was außerhalb der Bubble ankommt, das ist durch ein Spiel des Jahres hervorragend. Also gerade wenn wir uns den letzten Jahrgang angucken, ein kooperatives Spiel mit einem total einzigartigen Design, dass du dir während den Partien immer mehr Sachen freischaltest, was sich halt wirklich so ein bisschen videogamig anfühlt. Richtig cool. Und ein Autobattler, was sich ja auch wiederum in diesen Geek-Kosmos vorwagt. Und gefühlt hatte man das auch die Jahre vorher immer wieder mit Spielen, dass man merkte, okay, da kommen Leute zu Spielen oder kennen Spiele, die eigentlich gar nicht spielen. Und wenn wir uns jetzt aber in unserer Bubble bewegen, ist natürlich der Deutsche Spielepreis ein deutlich wichtigerer Preis, weil es ist ein Publikumspreis oder ein Community-Preis. Ne? Und da hat er nicht die Strahlkraft, aber die soll er ja eigentlich auch gar nicht haben. Also klar wäre das schön, wenn alle anderen irgendwie Dune kennen würden. Das hat ja, meine ich, den Deutschen Spielepreis gewonnen. Aber dass das vielleicht den meisten Leuten gar nicht geholfen hätte, die nicht in der Brettspielszene drin sind, irgendwie Dune empfohlen zu bekommen, das kann natürlich auch sein, ne? Also da muss man abwägen.
Dafür machen sie ja diese Kinofilme.
Ja, schon davon gehört. Die sollen ganz gut sein, habe ich gehört.
Müssen wir schon richtig stellen, sind fantastische Filme, ne? Also bevor wir hier wirklich missverstanden werden.
Kann man gucken, ne?
Ja. Ja.
Ich finde, also ich liebe ja die Spiel des Jahres Jury auch fürs Kinderspiel und für das Spiel des Jahres. Mhm. Ich finde, dass sie, und das hat mir bisher nie jemand vernünftig erklären können, eklatante Fehlentscheidungen in diesem Kennerspielbereich treffen. Und Dune Imperium ist für mich das Beispiel. Denn wie kann es denn sein, dass ein Dune Imperium nominiert ist zum Kennerspiel, aber dann Living Forest gewinnt? So, die Logik, die einem dann immer gesagt wird, ist ja, weil Dune Imperium kein Kennerspiel, sondern ein Expertenspiel ist. Ja, dann nominiere ich es aber bitte auch nicht. Also es macht ja überhaupt gar keinen Sinn. Also und ein Arche Nova ist auf der Empfehlungsliste, ja. Und mal abgesehen davon, dass Living Forest wirklich eigentlich keine gute Wahl war.
Ja, Living Forest ist auch kein gutes Spiel.
Das konnte dir jeder mit Ansage sagen, dass dein eigener wirklich niemand mehr drüber reden wird.
Richtig.
Das ist absolut irrelevant geworden. Und ein Cryptid, ne? Cryptid, was ja auch nominiert
Cryptid
war.
Cryptid ist ein katastrophales Spiel. Da müssen wir uns streiten. Also Cryptid habe ich 3 oder 4 Mal gespielt und jedes Mal war irgendein Regelfehler drin, weil es einfach richtig beschissen gemacht ist. Ja, das geht nicht.
Absolut.
Ohne App und alles. Wo, Kacke ist das.
Worum es mir aber geht, ist, dass ich das nicht, also für mich macht es halt kein, also wenn Sie sagen, das Kennerspiel des Jahres ist halt eben auch das Kennerspiel und es ist kein Expertenspiel, dann nominiere ich aber auch kein Dune Imperium. Dann lasse ich
Hast
da weg,
du vollkommen
weil
recht.
Dune Imperium ja offensichtlich das viel bessere Spiel ist. Im Jahrgang davor das gleiche mit Palio. Ne? Also und wo die verlorenen Ruinen von Arnak quasi nominiert waren, was ja wirklich auch ein hervorragendes Spiel
aber
ist.
Aber Palio war auch super.
Ja, ja, keine Ahnung.
Super. Ich
glaube, das ist das gleiche Schicksal ereilt, wie ein bisschen langsamer als Living Forest, ne, nach dem Motto.
Nein, nicht. Das, Thomas, der will was sagen.
Nein, ich will nicht.
Er hält sich schon die Hände.
So ab, weil wir ihm noch gesagt haben, so, ja, wir diskutieren das alles nicht so lange aus. Ich habe noch einen Titel. Also, ne? Ich finde ja schon Living Forest besser als Dune.
Also ich denke, warum sie das getan haben, ist, um uns als Brettspiel-Nerds so ein bisschen ruhig zu stellen und zu sagen, ey, wir haben ja Dune, wir haben das gesehen, es ist ein fantastisches Spiel, aber mehr als die Empfehlungsliste oder die Top 3 geht halt nicht. So,
ne? Ja, und, also das war die Logik, die ist aber falsch, ne? Und die ist dumm. Also das ist halt, da machst du einen Sonderspielpreis oder sonstiges raus.
Ja, ne?
Also das ist,
so kommst du nicht in die Jury, Stefan.
Der Kelch ist an mir vorbeigegangen.
Also eigentlich bräuchte es ein Expertenspiel.
Du verwendest deinen eigenen Preis damit. Ne? Also du, das ist ja das Problem.
Naja, gut. Ich würde aber auch Thomas erstmal vorweg zustimmen, dass dieses Jahr der ganze Jahrgang so ein bisschen, also ich will nicht sagen lamer ist, also langweiliger, aber mir fehlen auch so die krassen Innovationen in den Bereichen tatsächlich. Ja. Also mir fehlt, was ist denn das komplett Neue 2024, was da auf dem Preistitel steht? Was ist der Unique Selling Point, der vielleicht auch den nächsten Jahrgang noch immer wieder beeinflussen wird mit ihren Ideen? Und das, ich sehe es dieses Jahr leider nicht, auch wenn die Spiele gut sind, die wir gleich erwähnen werden, auch wenn sie wirklich sehr gut sind. Aber die Innovation ist dieses Jahr ein bisschen hinten übergefallen, habe ich den Eindruck.
Wobei ich jetzt nicht wüsste, welches Spiel des Jahres das getan hätte.
Was? Dorfromantik hat das klar getan.
Naja, Dorfromantik und Challengers waren beide super innovativ, da stimme ich dir zu. Ich hätte jetzt die Frage, inwieweit das beeinflusst.
Wie beeinflusst?
Du hast gerade gesagt, dass es die zukünftigen Spiele beeinflusst. Vielleicht,
ich sehe das häufiger schon, dass Spiele mittlerweile so freischaltbare Boxen drin haben und die sagen, erreiche das und das um. Selbst bei Gumminis, dem Kinderspiel, haben sie es ja irgendwie reingetan. Also, es gibt es schon häufiger.
Aber gut, das sind ja Legacy-Aspekte.
Ich würde es nicht Legacy, weil es ist so ein Achievement-System. Achieve Legacy. Also du erreichst etwas und wirst dafür dauerhaft im Spiel belohnt. Das ist wie so ein Roguelike.
Point. Ja, finde ich gut. Ja. Generell finde ich halt letztes Jahr, was Innovation angeht, am stärksten mit Dorfromantik und Challengers.
Das war's.
Und Challengers war ja auch sehr umstritten. Also viele finden es ja auch nicht gut. Finde es auch eine super Wahl, aber
Das haben wir auch gespielt schon vor, das haben wir auch schon echt häufig auch im Spieletreff bei uns gespielt.
Ja, mega oft.
Viele Partien. Und immer witzig.
Challengers. Immer ein Event. Ja. Ja. Und ist ja das Besondere an Challengers, dass du sagst, das macht etwas, was halt nicht das 0815 ist, ne? was du nicht schon 10-mal gehabt hast, sondern wirklich ein neues Event. Ne? Fair enough, du kannst sagen, okay, ist lucky oder ist nicht meins. Aber dieser Event-Charakter, der dort generiert wird, mega gut. Und ich kann hier übrigens wirklich die Erweiterung oder beziehungsweise Nachfolger ist ja auch Standalone Beach Cup empfehlen. Beach Cup heißt es, glaube ich, ne? Der auch sehr gut, noch viele Balancing-Patches sind auch bei.
Ja, sehr gut. Es ist ja sowieso so, dass wir so ein bisschen zeitversetzt leben, was das angeht. Wenn wir uns die Teile auf Englisch holen, dann sind unsere besten Challenges-Momente 3-4 Jahre her. 3 Jahre müssen es sein, ne?
Nee, ich glaube, die waren das nicht
zwei. Zumindest ein Jahr. Also es sind immer 1-2 Jahre meistens, die man zurück.
Haben wir auch bei diesen
und bis
bei
praktisch diesen Spielen, das Spiel des Jahres das erreicht. Mhm. Und da würde ich nämlich auch den Übergang sehen. Wollt ihr die einzelnen Spiele nennen, weil ich sehe sonst zwei Mechaniken, die so ein bisschen rüberkommen.
Die kannst du ja gerne mal anteasern.
Ja, ne, also ich glaube, dass es einerseits sich rauskristallisiert, dass so ein paar Stichspiele dabei sind aus dem großen Revival, ne? Ja. Und Push Your Luck als Mechanik den Weg da ins Familienspiel findet. Als Quacksalber hat es auch schon gemacht im Prinzip, ne? Mit Backbuilding kombiniert. Aber es sind relativ viele Push Your Luck Sachen dieses Jahr wieder dabei.
Nicht die innovativsten, muss man sagen.
Genau.
Also ich finde das ein bisschen schade, dass sie sehr viel auf Würfel, wobei ich das immer gut, also ich fand auch die Push-Hellack-Spiele, einige fand ich nur so okay, aber eins, das wir nachher erwähnen werden und was wahrscheinlich auch nominiert werden könnte, ist definitiv auch ganz, ganz gut. Aber auch da fehlt mir noch so ein bisschen der letzte Aha-Moment. Ne? Der letzte ganz neue Aspekt irgendwie.
Mhm.
Aber du hast recht. Also was ich bei den Spiel des Jahres Titeln irgendwie sehe, ist, dass viele Titel auch jetzt in einer größeren Gruppe irgendwie spielbar sind. Also dass die auch wirklich zu viert oder fünft gut funktionieren, habe ich jetzt so gesehen. Und bei dem Kennerspiel merke ich, wie weit jetzt die Spanne auseinandergeht. Also auch an den Titeln, die ich gespielt habe. Und was du eben sagtest, wir haben einfach viele Spiele schon ein, zwei Jahre früher auf Englisch gespielt. Da habe ich jetzt einige Vertreter auf der Liste, wo ich denke, ach krass, die kommen jetzt auf Deutsch raus. Witzig, so. Ne? Ja, aber sollen wir einfach mal anfangen jetzt?
Auf geht's.
Fast. Dann fange ich mal, ich habe es nicht
kurzer
sortiert.
Smalltalk.
Ich habe es nicht sortiert tatsächlich, sondern ist jetzt random, also gibt jetzt keine Rangreihenfolge. Ich habe es alphabetisch nachgeguckt und einer der Titel, der genannt werden muss, denke ich, für die Spiel des Jahres Kandidatur ist ein Titel, den wir alle drei mögen. Und das ist Five Towers. Ein kleines Beat-Spiel, wo wir ja eigentlich nur aufsteigende Türme bauen wollen mit aufsteigenden Nummern. Aber der Clou ist, es liegen 5 Karten aus und wir bieten darauf, wie viele von diesen Karten wir nehmen würden und einbauen müssten. Und das ist ein sehr cooler Kniff. Also ich fand, das war tatsächlich sogar noch relativ innovativ, zu sagen, wir bieten einfach mal darauf, wie viele von den Karten nehme ich mir. Und der Nächste darf dann entscheiden, will er sich noch eine Karte mehr nehmen oder will er sich vielleicht alle nehmen. Und dann kann auch keiner mehr eingreifen. Ich finde, was ein bisschen schade war, ich weiß gar nicht, in welcher Gruppenanzahl das nicht so gut geklappt hat. Ich glaube, zu 5, ne? Haben wir das mal gespielt, da fand ich es nicht so gut. Zu dritt aber auch hervorragend und zu viert war es, glaube ich, am besten. Aber das ist so ein kleiner Titel für einen Zehner. Nimmt man sich den im Brettspielgeschäft mal einfach mit. Das fand ich tatsächlich cool und gerade das beim Spiel des Jahres habe ich immer irgendwie meine Eltern im Kopf, die letzten Spiel des Jahres Titel alle entweder besitzen oder zumindest mit uns gespielt haben und ich sehe die da auch. Also das ist so ein Spiel, das ist easy to learn, aber macht auch Spaß am Tisch und ist ganz witzig, konfrontativ und ich fand's cool. Wie sieht's bei euch aus?
Ich find's auch super. Also es ist so typisch für das Spiel des Jahres. Ich würde mich nicht beschweren, wenn es das bekommen würde.
Ja.
Es ist, glaube ich, so im Ganzen ein bisschen unspeziell dann doch. Es funktioniert gut, es ist rund, ist ein nettes Ding, würde keinem wehtun, wenn es gewinnt.
Ja. Ist auch Kaspar Lapp. Den kennen wir ja auch schon von, Fun Facts oder Just One, glaube ich, hat er auch gemacht.
Magic Maze, bestes Spiel.
Magic Maze. Also ein hervorragender Autor. Und ich glaube, es ist wahrscheinlich, ist es vielleicht zu gewöhnlich, wie du es sagtest. Es ist vielleicht für viele Leute dann doch ein bisschen zu langweilig auf Dauer, ne? Weil das Spiel des Jahres möchte ja auch immer eine hohe Wiederspielbarkeit haben bei den Titeln. Ich weiß nicht, wie hoch das bei Five Towers ist, ob das über 10 Partien hält. Aber was ich besonders cool finde, und das will ich hier doch hervorheben bei Five Towers, es wurde letztes Jahr ja auch von der Jury bemängelt, dass sich wenig Mühe mit Artworks gegeben wurde. Und da stimme ich zu. Sowohl den Challengers als auch die anderen Kandidaten teilweise hatten nicht das schönste Artwork. Und man merkte, da ist nicht die meiste Arbeit, das meiste Geld hineingeflossen. Aber bei Five Towers hast du jede Karte mit einem Türmchen, aber auf jedem Turm sind irgendwelche popkulturellen Anspielungen drauf. Sei es SpongeBob oder der Lebkuchenmann oder, ne, also das ist cool. Du wartest, was machen die anderen und kannst dir deine Karten nochmal angucken und entdeckst ganz viele Easter Eggs. Und ich finde, sowas muss auch einfach mal erwähnt werden, weil ich das gerade bei so einem kleinen Kartenspiel echt cool finde.
Ja, ist ja ein sehr solider Pick.
Gut, wer macht weiter?
Kurz bevor wir weitermachen, ne? Bevor die Leute uns lynchen, Just One ist nicht von Kaspar Lab, ne? Sondern Ludovic Rudi.
Da habe ich mich vertan. Ich entschuldige mich und gelobe Besserung.
So sei es. Trotzdem guter Mann. Ich würde einfach mal weitermachen.
Ja,
und tatsächlich habe ich auch 5 Towers auf meiner Liste gehabt, aber es sind relativ viele Kartenspiele dieses Jahr im Spiel im Spiel. Und ich glaube, eine Nominierung wird sein das Spiel Trio. Und zwar handelt es sich hier, ne, das ist auch ein Kartenspiel, auch sehr einsteigerfreundlich und eigentlich ist es eine andere Version von Memory. Und für mich ist Trio so ein bisschen in dieser Kategorie von Spielen wie Spicy, Llama, ne, so wie so ein bisschen, also schon gut Glück dabei, aber du hast auch entscheidende Momente. Und gerade bei einem Trio, wenn man am Anfang denkt, das zum ersten Mal spielt, denkt man sehr schnell, ja, okay, das ist doch sehr viel Glück dabei. Was aber, glaube ich, dem Spiel Unrecht tut. Also du kannst sehr viel deduzieren, überlegen, wer was hat. Ne? Also das brauchen wir nicht auf die Mechanik eingehen, aber das hat tatsächlich sehr viel Spaß jetzt bei uns gemacht. Wir haben jetzt erst tatsächlich für diese Folge, habe ich es mir jetzt nochmal besorgt, haben jetzt 4-5 Mal gespielt. Mhm. Unabhängig von meiner Meinung halte ich das auf jeden Fall für einen sehr heißen Titel auf eine Nominierung, weil das genau in diese Kerbe schlägt, ne, mit der Oma, Opa. Die Kinder fanden es super. Ne, du musst immer so raten, zeig mir deine kleinste oder größte Karte, musst dann immer so Sets aus Dreiern machen, musst dir merken, wo Karten liegen, wer welche Karte hat.
Also ein bisschen Chaos.
Ja, nee, genau, ein bisschen Chaos, aber tatsächlich, also es ist Memory, ne? Also wirklich viel Memory, viel merken, wo Sachen liegen und war viel Spaß. Also macht genau das, was du von so einem Spiel erwartest.
Ja, klingt nach einem guten Absager.
Kann ich eigentlich nur empfehlen. Fand es gefühlt teuer, also ich glaube 13 Euro oder so bezahlst dafür, also teuer in Anführungsstrichen, ne, aber wo du denkst, das wäre eigentlich so ein 10-Euro-Spiel, aber ja, alles gut. Das
hat ja auch den Astor gewonnen, den französischen Spielepreis.
Ah, ja, richtig.
Und von daher wird die Jury das auf jeden Fall mehr als auf dem Schirm haben. Ne? Also das war in den vergangenen Jahren ja öfters so, dass die Titel sich zumindest nicht unbedingt überschnitten haben. Also ich denke, sie werden nicht den gleichen auszeichnen, aber sie haben es auf jeden Fall auf dem Schirm. Ich habe es leider nicht gespielt, aber hab's schon längere Zeit auf dem Schirm, nur leider geht es tatsächlich erst ab 3 Leute gut.
Richtig, und, ja. Genau. Also du willst nicht zu zweit spielen.
Vielleicht kommen wir ja dazu noch.
Gespielt. Also zu viert fand ich es gefühlt am besten.
Ja.
Und ja, muss man, also wirklich so eine Empfehlung für die Familiengeschichte.
Sehr cool. Thomas, was hast du mitgebracht?
Ich habe gerade kurz nachgeschaut beim Astor, dass Far Away den Kennerspielpreis da gewonnen hat. Das
hat es ja leider nicht auf. Verstehe ich auch nicht.
Ja, ne? Also muss ich, das wäre sonst sagen, sowas von safe da.
Das wäre sowas, also das werden wir nächstes Jahr sicherlich sehen. Da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig, dass wir Far Away als Kennerkandidat sonst gesehen hätten.
Ja, aber manche rutschen dann durch zwischen den Jahren, ne? Vielleicht ist es dann einfach verloren.
Ich hoffe nicht. Also nee, bei dir, das ist ein fantastisches Spiel und das ist eben das Innovative irgendwie auch gefühlt, ne? Dieses Rückwärtsdenken. Ich finde, das wäre jetzt mehr Innovation gewesen als alle anderen Titel wahrscheinlich, die wir hier haben.
Ja, genau. Ärgert das noch mehr, macht mich noch wütender. Ich habe auch nur, glaube ich,
Mensch, Kosmos, warum habt ihr das so spät lokalisiert?
Ich muss auch direkt mein Pulver am Anfang verschießen. Ich glaube, ich habe außerhalb eurer Listen nur eins, das ich mir da perfekt vorstellen könnte, auch als Gewinner direkt. Und das ist Spots, das am 24. April bei Pegasus rausgekommen ist, auf Deutsch. Also knapp vor Toresschluss bei der Liste. Und das ist ein Spiel, das ist ein Push-Your-Luck-Spiel. Ne? Es geht um Hunde, die unterschiedliche Tricks erfüllen müssen. Habe ich alles an dieser Stelle schon mal erklärt. Wunderbarer Absacker. Und ein schönes Push-Your-Luck-Spiel und es hat ein paar Qualitäten, die es für mich zum Klassikerpotenzial machen. Also Skalierbarkeit ist super und es hat Variabilität drin, dadurch, dass man die Tricks, auf die man spielt, austauschen kann in verschiedenen Sets. Ne? Das ist immer ganz wichtig. Das ist nämlich das, was zum Beispiel Five Towers nicht so sehr hat. Ne? Mhm. Also da hast du nach ein paar Runden mehr gesehen und bei Spots kannst du außerdem, also mit dieser Variabilität, auch noch skalieren, wie viel Strategie du reinbringst, weil du kannst dich dahin setzen und mit Oma, Opa, Tante würfeln den ganzen Abend lang und Mords Spaß haben. Du kannst aber auch Strategien aufmachen, indem du oder zumindest Pläne, die sich strategisch anfühlen, ja, strategienahe Überlegungen, sagen sowas wie, ich gehe gleich auf den Trick oder ich versuche die und die Kombo zu machen, ne? Und guck, dass das so bei mir auskommt, dass ich das genial machen kann. Oder man kann halt, und das ist halt auch, weshalb Push Your Luck eine Mechanik ist, die sich dafür so anbietet. Man kann sich selber überlegen, wie strategisch mache ich es, gehe ich jetzt auf Risiko, wie sehr setze ich mich dem Glück aus. Ich kann schon verstehen, dass das beliebter wird im Familienspielbereich. Auch noch mit dem anderen Push Your Luck-Titel, der da nachher genannt werden geschrieben wird. Und ja, für mich ist es eigentlich Spots. Ist so das einzige Spiel, wo ich persönlich sage, das wäre eins, wo ich sagen würde, damit könnte ich sehr, sehr, sehr gut leben.
Ja, interessant. Ich fand das Artwork immer noch sehr, sehr witzig.
Ja, das Artwork auch noch,
ist mega gut.
Ja. Ja.
Auf jeden Fall. Klassiker würde ich jetzt nicht so weit gehen. Solides Game.
Nee, aber Klassiker im Sinne von Absacker, den du immer rauspacken kannst, also so wie Five Towers dann Klassiker werden würde. Und noch ein bisschen mehr, also ne, weil mehr Wiederspielbarkeit.
Ja.
Ja. Ja, haben, glaube ich, auch viele Leute nicht auf dem Schirm. Manchmal habe ich das Gefühl, gerade bei den großen Verlagen...
Das kam
Verlagen,
auch gerade erst auf Deutsch raus. Ne?
Ja, aber bei deshalb, den großen Verlagen geht das auch, die veröffentlichen einfach so viel, vieles geht dann einfach nur noch durch. Ne? Bei kleineren Verlagen kriegt man es vielleicht dann häufiger mit.
Und ist halt auch eine tote Zeit, so Frühjahrstitel, ne? So, ja.
Ich habe zwei Spiele zuerst, die ich erwähnen wollte, die es wahrscheinlich nicht werden. Aber die ich erwähnen möchte, weil sie auf der Liste von der Veröffentlichung letztes Jahr sind. Zum einmal For Sale, ein fantastisches Beat-Spiel, das allerdings nur eine Neuauflage ist. Also das Spiel gibt es schon wirklich lange. Ich müsste jetzt mal nachschauen, wann das erste war. Keine Ahnung.
Es 90er ist, noch?
Ja, 1997.
Ja.
Ne, aber es ist wurde jetzt gerade nochmal mit neuem Design aufgelegt und ist wirklich ein sehr simples Spiel. Das habe ich auch schon mit meinen Eltern gespielt und wenn es jetzt dieses Jahr frisch rausgekommen wäre, wäre das safe auf meiner Liste. Weil ich finde es wirklich, wirklich richtig gut. Und es war lange Zeit schwer zu bekommen. Das wird es aber dadurch nicht schaffen. Genauso wenig hoffe ich, dass es es nicht schafft. Und das ist Harmonies. Ich denke, das werden wir auf sehr, sehr vielen Listen sehen. Oder ihr eher gesagt. Beziehungsweise wir auch. Wir gucken uns das ja auch mal an. Harmonies ist ein neues Plättchen-Legespiel im Naturthema. Leider, muss ich sagen, finde ich die Karten sehr, sehr unschön. Also es ist für mich nicht, ich glaube, viele finden es sehr schön, aber ich finde es einfach nicht gut gewählt. So, mir gefällt da Cascadia mit dem etwas realistischeren Look deutlich besser als immer wieder diese kubistisch aussehen. Es ist nicht kubistisch, aber dieses ist nicht meins. Und ich finde, es ist ein solides Spiel, aber es wird gerade sehr, sehr gehypt. Und ich habe es auch schon mal zu viert gespielt, bei uns, zu dritt sogar nur beim Spieletreff. Und es waren alle so, ja, es ist okay. Ne? Und da widerspreche ich jetzt schon in der Zukunft den Leuten, die das nominieren werden. Ich denke auch nicht, dass das Erwähnung finden wird beim Spiel des Jahres, weil es einfach erstens zu ähnlich ist zu Cascadia und Cascadia da einfach immer das bessere Spiel sein wird, dass es auch sich auch viel länger halten kann und es dann auch, ehrlich gesagt, von der Wiederspielbarkeit, glaube ich, gegen den Cascadia irgendwie ein bisschen mehr abstinkt. Ne? Und ich finde, es ist okay, aber tatsächlich hat sich es nach 2-3 Partien auch schon bei mir abgenutzt.
Ich finde, das sieht voll schick aus.
Echt? Ja, ich höre häufig, dass es schick aussieht. Ich finde es nicht schick. Also ich finde diese Karten sehen einfach sehr billig aus. Das ist aber nur meine Meinung. Ich möchte trotzdem den Spiel erwähnen, was ich hoffe, dass es auf die Liste vielleicht schaffen könnte. Was ich aber auch schon ein Jahr vorher gespielt habe, weil es auf Englisch rausgekommen ist, bei Floodgate Games. Jetzt bei Huch, und zwar geht es um Kites. Habt ihr das gespielt? Wahrscheinlich nicht, ne?
Nee, ich habe den Nachfolger hier liegen, Skyrockets auf Englisch.
Ja. Also es ist ein Spiel, wo wir kooperativ Echtzeit zusammenspielen und versuchen, Drachen steigen zu lassen. Das klingt erstmal sehr abstrakt vom Thema und ist auch im Spiel abstrakt, hat aber super schönes Artwork von Beth Sobel, die wir aus Cascadia oder Flügelschlag kennen. Also sehr farbig froh, ein bisschen realistischeres Artwork. Sieht fantastisch aus. Und wir spielen nacheinander Karten. Wir dürfen darüber aber nicht kommunizieren. Wir dürfen darüber kommunizieren, was wir umdrehen können für Drachen. Die sind dargestellt über Sanduhren und wir versuchen, die ganze Zeit am Laufen zu halten. Das heißt, wenn eine Sanduhr durchgelaufen ist, haben wir das Spiel verloren. Wir dürfen die drehen, wenn wir eine Karte spielen, wo eben diese Farbe drauf ist. Da sind aber manchmal auch zwei Farben drauf. Und dann muss ich Rot und Blau drehen. Und dann muss ich das genau richtig abpassen. Es wird immer in der Reihe rumgespielt und man muss dann eben auch abschätzen, was kann der andere gleich drehen. Man muss ein bisschen in Kommunikation bleiben und kann sich da absprechen, okay, dann warte ich jetzt noch mal kurz 5 Sekunden, dann ist vielleicht danach wieder mehr Zeit. Und Was ich auch cool finde, ist, man kann das Spiel auch ein bisschen schwerer machen. Dann kommen da noch so Sturmkarten rein und Flugzeuge und Sonstiges. Dann kommen noch mal so extra Ereignisse, die das Spiel wirklich noch mal aufpäppeln. Und es dauert halt so 5 bis 10 Minuten in Echtzeit. Und ich finde das immer noch ein super witziges Spiel, wenn man Echtzeit mag. Und finde auch, dass es auch so unique ist, dass ich mir das auf der Liste vorstellen könnte. Ne, wenn wir jetzt vom Thema Innovation sprechen, klar, es ist jetzt nicht das innovativste Spiel des, weiß ich nicht, der letzten Jahre, aber ich finde trotzdem, dass es ein eigenes Spielgefühl hatte, gerade weil wir halt irgendwie auch so viel kommunizieren dürfen und eben auch absichtlich manchmal abwarten, damit die Sanduhr mehr durchgelaufen ist, bevor wir sie wieder umdrehen, um dann wieder mehr Zeit zu haben. Und ich finde das ein super Absacker, der aber auch wirklich, glaube ich, in der Familienrunde richtig gut funktioniert. Und ich habe auch Quicksand gespielt. Das hatte, glaube ich, wie hieß denn das hier? Horrible Guild auf der Messe rausgebracht. Das fand ich tatsächlich nicht so gut wie Kites. Also ich finde gerade dieses knallbunte Spiel Kites macht mir da deutlich mehr Spaß. Und von daher funktioniert auch in jeder Konstellation sehr gut. Und für mich wäre das auch so ein Guess. Ich denke, das werden nicht viele auf dem Schirm haben, dass das in Frage käme, aber vielleicht überrascht uns die Jury ja.
Ja, würde ich vermuten, ist wahrscheinlich wirklich eine Überraschung. Wobei ich sagen würde, das passt super da rein. Ne? Also das ist gut. Ich kenne es selber nicht. Wie gesagt, ich habe mit Skyrockets gespielt. Das fand ich sehr solide. Also sehr, sehr cool, auch coole Ideen. Ich habe gehört, das soll quasi Kites 2 sein, also mit Upgrades etwas besser.
Ja.
Aber ja, schauen wir mal.
Ja.
Ja, ich schmeiß mal noch mal eins rein. Und zwar ein Sieger der Herzen. Ich glaube nicht, dass es das Spiel des Jahres wird, aber ich könnte es mir vielleicht sehr gut vorstellen. Und das ist bei uns ein Mega-Erfolg. Es ist ein Spiel, was der Simon oft nicht mag und er ahnt es vielleicht jetzt schon. Aber das ist eine 120-prozentige Nominierung auf jeden Fall. Wir reden über Schnitzeljagd.
Ich hoffe das nicht.
Love Letters nicht. Quasi in gut. Nein, das habe ich nicht gesagt. Also nach wie vor, das ist ein Spiel. Also das Problem, es geht um, ne, jeder wählt eine Karte aus, haben wir schon mal drüber gesprochen. Und ne, ein bisschen Luck dabei. Es ist viel, viel Reden am Tisch, viel Quatschen. Was hast du genommen? Und dann, ne, muss man sagen, welches Tier, was das andere frisst. Sehr spezielles Artwork. Es ist das Spiel, was immer gewählt wird. Insbesondere, und jetzt kommt nämlich der Knackpunkt, weshalb ich jetzt nicht sagen würde, dass es auf jeden Fall das Spiel des Jahres wird. Es wird von den Kindern vor allem sehr gerne gewählt. Und da tue ich mich gerade schwer, so ein bisschen zu sagen, ist das, also es ist natürlich kein Kinderspiel offensichtlich. Dafür ist das jetzt, also in dieser Kategorie, das sind ja wirklich so ab 4, 5, 6 Jahre, so in der Richtung, glaube ich. Ne? Das, und das ist aber trotzdem ein Spiel, was die, also die Kinder bei uns quasi 8, 9, 10, 11 in dem Alter, die spielen das auch für sich, ne, und haben da super viel Spaß dabei. Wir spielen das mit der Oma und genau das, was ich vorhin beschrieben habe, genau in die Kerbe trifft das eigentlich. Und je mehr ich drüber rede, umso mehr denke ich eigentlich, warum wird es eigentlich nicht Spiel des Jahres? Also ich.
Aber ich kenne sehr viele, die es richtig schlecht finden, tatsächlich. Das bei Spiel des Jahres immer blöd.
Ja,
zuletzt war das bei Mikro Makro so.
Zuletzt war das bei Mikro Makro so. Was, also wir können ja nachher nochmal am Ende gucken, was abgeben, ein paar Tipps abgeben, aber auf jeden Fall Schnitzeljagd ist für mich auf jeden Fall ein Spiel dabei, was auf jeden Fall irgendwo da drin bei sein wird. Und wenn es nur eine Empfehlungsliste ist,
kann ich mir schon vorstellen.
Würde mich wundern, wenn es nicht auf der Nominierung dabei ist. Auch
Thomas,
wenn
du darfst,
es nicht magst.
Du darfst auch von meiner Liste was nehmen.
Ja, dann muss ich dir was rauskitzeln.
Ja, gerne.
Also ich mache es jetzt als Fragen. Und zwar, ich habe das ja eben so mit den Mechaniken schon gesagt. Das eine ist Push Your Luck, das andere ist Trick-Taking. Und da sehe ich eins auf der Spiel des Jahres. Du darfst Stopp sagen, wenn du das als deinen ersten Pick genommen hast. Aber Rebel Princess ist ja gerade auf Deutsch auch rausgekommen. Und,
ja, fantastisch.
Das habe ich von all denen, die du mir gezeigt hast, positiv in Erinnerung behalten.
Schön,
als zugängliches
das freut mich.
Stichspiel mit einem tollen Thema. Thema, mit einem Thema, das eben auch, genau muss ich gerade denken, in diesen Familienbereich reingeht, mhm. ne? Mit die störrische Prinzessin, also das sehe ich bei uns eigentlich auf dem Tisch. Ich weiß gar nicht, warum ich es mir noch nicht bestellt habe auf Deutsch. Das ist,
ja, warum?
Weiß ich nicht. Trick-Taking wahrscheinlich.
Stichspiele, ja, komm.
Ne? Und da muss ich eigentlich gleich für die Kennerspiele, ich muss die ja nicht immer so wegteasern, ne? Da ist es so ein bisschen Cat in the Box dabei auch. Ne? Und ich frage mich, ob das so passend zu dem, was ich eben gesagt habe, dass eben die Spiele oder Kennerspiele des Jahres so repräsentativ für das stehen, was gerade abgeht, ob nicht eins von den beiden draufkommen sollte. Und Rebel Princess ist so das, was mir einfällt für die Spiel des Jahres-Liste. Ich weiß aber nicht, wie weit verbreitet dieser Enthusiasmus für Stichspiele ist. Ich sehe jetzt auch weder Cat in the Box im Kennerbereich noch Rebel Princess jetzt auf vielen Tischen oder viele Leute spricht so von wenig Spielern hören, so geil, wir haben wieder ein Stichspiel ausgepackt. Ne, die spielen Wizard.
Jetzt sage ich dir kleine Argumente, warum es das wird.
Okay.
Und zwar.
Achso, wolltest du das jetzt als nächsten Pick noch machen?
Als nächsten nicht. Für mich ist es, um es direkt vorwegzunehmen, für mich ist die Platz 1.
Ach scheiße, Das wusste ich nicht. Das tut mir leid.
Das ist vollkommen. Ist auch schön, dass ich das jetzt nicht vortrage, weil dann haben die Zuhörer direkt die Meinung, okay, es sind zwei Leute, die es gut finden. Warum ist das so? Weil wir tatsächlich, also ich finde Cat in the Box auch gut. Ich finde, das hat sich allerdings relativ schnell abgenutzt. Ne? Nach so 7, 8 Partien, muss ich sagen, hat man schon so ein bisschen den Bogen raus, wie man spielt. Aber was macht Rebel Princess jetzt so gut? Erstens ist es ein kleiner Verlag. Es hat kaum jemand auf dem Schirm. Das heißt, das hat richtig gutes Potenzial, so ein Geheimtipp zu werden. Und wir haben in den letzten Jahren höchstens im Kennerspielbereich Stichspiele des Jahres gehabt. Und Stichspiele sind sehr beliebt. Also auch außerhalb der Brettspielbubble. Wenn wir jetzt uns umhören, also gerade in meiner Uni-Zeit beispielsweise, Wizard wurde da gespielt, war überhaupt kein Problem, da Leute zu finden. Also wer kennt schon kein Wizard so gefühlt? Und Rebel Princess bringt so eine Gaudi mit, so eine witzige Atmosphäre am Tisch, weil es ist ein Stichspiel, wir haben schon mal drüber gesprochen, hört euch da gerne das Ausführliche dazu an, aber es ist witzig, weil ein lustiges Thema, ne? Prinzessin will sich nicht verheiraten lassen, deshalb sind die Prinzen nicht willkommen, aber jede der 5 Runden hat andere Regeln und da sind wirklich ganz viele kreative Sachen dabei. Und das ist ein Spiel, was ich unzählige Male wirklich schon gespielt habe. Seit der Messe, da habe ich es gekauft, durch Zufall gesehen auf Englisch. Und wir haben das mit meinen Eltern jedes Mal gespielt, wenn wir uns gesehen haben. Das ist so ein Dauerpick geworden, wo sie auch sagte, schade, dass das noch nicht auf Deutsch raus ist. Das hätte ich meiner Freundin geschenkt. Die spielt zwar nicht viel, aber ich glaube, da hätte sie auch Spaß dran gehabt. Und da ich weiß, dass die Jury, oder da ich hoffe, dass die Jury das im Kopf hat, dass es dieses Spiel gibt, da hoffe ich, dass das auch einfach durch diese vielen Partien überzeugen kann, weil es ist ein Spiel, das nutzt sich überhaupt nicht ab. Du hast so eine lockere Atmosphäre am Tisch, es wird gelacht, jemand anderen so einen bösen Prinzen reinzubringen oder den ganz schlimmen, diesen Froschkönig, der einen gleich -5 Punkte bringt. Das ist einfach ein tolles Gefühl und es gibt kaum Regeln. Ne? Also wenn du Stichspiele schon mal gespielt hast, dann sind die Grundregeln super simpel. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass sie das zumindest erwähnen. Und will es hoffen, weil das wäre tatsächlich mein erster Pick gewesen.
Ja. Also wenn du sagst, du könntest dir vorstellen, dass sie es erwähnen, sagst du, du würdest hoffen, dass es eine Nominierung ist.
Also ich sehe das Spiel. Ich möchte einfach einen wilden Guess, weil ich glaube, das hat niemand. Und nachher kann ich sagen, ich hab's doch gesagt. Würde ich sagen, ist für mich Top 3 definitiv, auch bei der Jury. Weil ich die Konkurrenz nicht so stark sehe. Ne? Und weil man immer wieder so ein kleines Spiel dabei hat bei der Jury, das keiner auf dem Schirm hat. Und das ist für mich Rebel Princess dieses Jahr. Ne? Bin mal gespannt. Gut, Thomas.
Ja, vielleicht. Danke für den Pick.
Gerne. Du hast noch nicht gespielt, Stefan, ne?
Ich dachte, ich helfe euch bei dem Thema ein bisschen auf die Sprünge. Ja. Kein Problem.
Sehr gut. Dann muss ich den nächsten offensichtlichen Pick nehmen. Und das ist Mlem. Astrokatzen.
Der Doktor.
Und ja, der Doktor hat wieder zugeschlagen bei einem Spiel mit sehr, sehr opulentem Material, mit einer riesigen Neopren-Spielmatte. sieht fantastisch aus. Witziges Thema mit Katzen, die in den Weltraum reisen wollen. Und ich finde es gut. Ich habe es aber mittlerweile, ehrlich gesagt, auch wieder verkauft, weil ich wenig zu viert spiele und weil ich dann mir denke, in ein, zwei Jahren weiß ich nicht, ob ich das dann noch so gut finde. Es hat einen coolen Mechanismus dadurch, dass jeder in der gleichen Rakete sitzt und der Erste quasi immer würfelt und alle dann sich entscheiden können, wollen sie mit weiterfliegen oder wollen sie aussteigen. Und wenn der Erste aussteigt, wird der Zweite Kapitän und darf dann würfeln. Und dadurch hat man eine sehr, sehr schöne Dynamik am Tisch, wo jeder mitfiebert, wenn die Rakete startet. Und ich muss trotzdem dazu sagen, nicht jede Runde ist gleich witzig gewesen. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, ich glaube, deshalb wäre es für mich nicht Spiel des Jahres. Ich glaube trotzdem, dass die Jury es wählen wird. Aber ich hatte eben auch viele Runden, wo es war so okay.
Du glaubst, dass sie das als Spiel des Jahres wählen oder als Nominierung?
Zumindest in der Erwähnungsliste wird es 100% sein, aber ich tippe, dass es in den Top 3 schon drin sein wird. Ich glaube, das ist kein mutiger Pick tatsächlich.
Es ist fast so ein bisschen wie man meinen Oscar-Filmen sagt, wo so Filme gemacht werden, die nur für den Oscar sind. Ne? Das Spiel hat alles. Dieses opulente Material für einen erschwinglichen Massenmarktpreis. Ja, 30
Euro, was ist das denn?
Dabei, ne? Knizias Namen drauf, ne? Ein Katzenthema dabei. Also es tut alles, um zu gefallen. Ist auch nett, ne? Aber es ist auch nicht innovativ. Ne? Es basiert ja auf Celestia, das auf Claude 9 basiert. Ne, mit dieser Push Your Luck und der Captain Flieg weiter Mechanik, das gab's alles schon mal.
Das kenne ich.
Das ist jetzt eben in neuer Aufmachung. Das heißt, innovatorisch wäre das ein Armutszeugnis. Eigentlich, ne? Aber ansonsten ist das Spiel in Ordnung.
Sagt doch immer, dass er da so viel Wert drauf legt, dass das so seine Mechaniken sind.
Ja.
Hat er in meinem Interview gesagt.
Ja, aber der entwickelt so viele Spiele, ja. Also.
Ja. Vielleicht hat er es vergessen. Vielleicht
hat er es vergessen. Das sollte dich
das
mal
kann nicht sein.
Ja, aber tatsächlich, die Runde mit dir, Thomas, war auch nicht so mega. Also ja. Das lag nicht an dir, weiß Gott nicht. Nein, das lag am Spiel. Also es war auch total, also es ist ja auch niemand bis nach oben gekommen. So, das Ziel ist ja, in den weiten Weltraum zu kommen.
Also ich bin niemals für einen Wurf aufgestanden. Und ich mache das dann und schmeiß aus Versehen den Stuhl um, wenn mir ein Spiel gefällt und es spannend ist. Also es war so, ja, wir würfeln. Ja, ach,
ja,
jetzt kriege ich aber.
Es war nicht
und,
so
und das Stimmung. Ist, ja, da arbeitet Tins ja vielleicht gegen sich, weil die Punkte so gut austariert sind. So, ne, dann steigt da aus, da kriegst du einen Punkt mehr. Wow, das ist ganz cool für meine Siegpunktrechnung. Aber das ist nicht so, haha, ich hab's euch gezeigt, macht's gut, ihr Trottel. Na, also das,
Das war in unserer Runde nicht so. Es gibt Momente, da ist das Spiel so. Also in der ersten Runde, wo ich das hatte, da war das so. Aber bei uns, ich weiß es nicht. Nee. Ja. Also, wie gesagt, Lem wird, also wie ich die Spiel des Jahres-Jury einschätze, wird das schon in den Top 3 drin sein. Mhm. So stark ist die Konkurrenz dann auch wieder nicht in diesem Jahr. Aber ich hoffe, ehrlich gesagt, nicht unbedingt, dass es das wird.
Ja, ich finde es halt absehbar bei Mem. Ja. Also der schreit das so, ja.
Ja.
Gut, ja. Ich lege mal einen Kandidaten nach, wo ich selber auch überrascht wäre, wenn es derjenige wäre. Aber man weiß ja nie. Mhm. Und zwar hatte ich in der Liste des Deutschen Spielepreises das Spiel Silver and Gold entdeckt. Silver and Gold. Ich vermute, dass es ein Schreibfehler ist und dass wir hier über Silber und Gold Pyramiden reden.
Das glaube ich auch. Das andere ist schon uralt.
Weil Silber und Gold ja schon deutlich länger ist. Und das kenne ich tatsächlich nicht. Aber ich kenne Silber und Gold. Und das ist ein sehr schönes auch Familien-Roll-and-Ride. Ne? Es ist super simpel. Das ist auch so nichts Komplexes. Das versteht die Oma und so sofort. Du malst quasi auf da so Sachen Tetris-Symbole ein. Ne? Du drehst dir immer per Zufall um. Es ist wirklich super schnell erklärt. Und irgendwie, es ist auch super schnell gespielt. Ne? Das ist so ein 10-15-Minuten-Ding, 20-Minuten-Ding. Und vielleicht auch deshalb nicht so relevant, weil es auch dann wiederum zu wenig macht. Bei uns gehört es aber auch so in dieser Kategorie, was immer wieder mal auf den Tisch kommt, was immer mal gewählt wird im Familienumfeld. Und das Pyramidenthema soll wohl noch mal so ein, zwei Verbesserungen dabei haben. Wie gesagt, selber noch nicht reingeschaut, könnte mir aber super gut vorstellen, dass das da mit auftaucht.
Aber meinst du, dass die Remakes dann, also die offensichtlichen Remakes, so, die ja dann nur einen neuen Untertitel haben, dann eine Chance haben? Weil das ist in den letzten Jahren, glaube ich, noch nicht so vorgekommen. Ne?
Ja, ist ein guter Punkt eigentlich. Ja, vielleicht auch deshalb nicht.
Ja. Das ist halt so ein bisschen schade. Also ich glaube echt, man hat so den One-Shot, ne? Also, und wenn du dann noch das Spiel überarbeitest und sowas, dann ist das seltener der Fall, ne?
Ja.
Sonst, ja.
Also.
Ruhig, lass ruhig weitermachen. Wir sind ja schon ein bisschen.
Thomas, hast du noch was? Klar hast du was. Ich sehe ja meine Liste.
Ja, ich hab deine nicht mehr. Was habe ich denn noch? Ich hatte Mlem drauf, ich hatte Rebel Princess drauf. Aber Veggie Crash,
also
mag
tatsächlich
ich
witzig.
Gerne. Ja. Es ist witzig und so, das wird aber niemals das Spiel des Jahres werden. Und dem fehlt halt auch so ein bisschen das, was ich eben genannt habe bei Spotsy. Jetzt zäumst du halt von hinten auf. Ich hätte vielleicht doch eine Abstufung vornehmen können. Veggie Crash ist cool. Ich mag das total gerne, weil es halt diese herauskristallisierte, aus anderen größeren Mechaniken herausgebrochene Wirtschaftsmarktmechanik hat, die ich immer, immer liebe und die auch gut funktioniert. Das Spiel skaliert nett, es macht schöne Momente am Tisch und sowas, aber ich befürchte auch, dass man da nach ein paar Partien alles gesehen hat. Ne? Es ist nicht abwechslungsreich genug. Die beiden Variantenkarten, die drin sind, sind eine alberne Farce.
Ja.
Also so mit Punkteverdopplung, oder dreh die Karten um, denn dann hast du den wilden und berechenbaren Markt, und der wilde und berechenbare Markt überspringt die 4. Von 3 auf 5. Ja,
das ist alles.
Wild. Ja, das ist so wild, da wurde mir schwindelig bei. Und das ist dann, glaube ich, dafür, zumindest fürs Gewinnen, zu wenig. Ich mag das Spiel total gerne, weil es auch so ein unwahrscheinliches Ding ist einfach. Veggie Crash, Gemüsemarkt, what the fuck, so. Was ist das, ne? Und dann sieht's auch noch fast genauso aus wie Punktesalat.
Ja, aber Süße. Hallo, hör mal. Die
ja,
haben alle Gesichter.
Die Box ist grün und es ist Gemüse auf den Karten drauf und es besteht nur aus Karten, und also irgendwie sind da so, jetzt nicht in den Spielmechaniken, aber so, da sind so gewisse Parallelen, die einfach witzig sind, die Leute verwirren. Ich glaube, ja, als es meine Frau gezeigt hat, dachte die eine ganze Weile lang, wir würden das andere spielen. Also,
ich find's wirklich gut. Also ich mag's gerne. So ein kleiner Absacker. Es hat tatsächlich sogar zu zweit recht gut funktioniert.
Mhm.
Und als ich meine Freundin heute gefragt habe, was sagst du, was würdest du denn sagen, was das Spiel des Jahres? Dann kam so, also Veggie Crash würde mich jetzt auch nicht wundern. Ich sag, ja, komm, haben wir jetzt auch erst einmal gespielt. Aber sie sagte, ja, aber es ist total super in Erinnerung geblieben. Und tatsächlich, bei Spiel des Jahres unterschätzt man, dass das auch einen riesen Stellenwert hat. Wie kommt eine Erstpartie an? Weil überzeugt es nicht in der Erstpartie, dann haben wir ein Riesenproblem. Dann wird das Spiel nämlich nicht mehr ausgepackt. Und ich finde das, also ich glaube auch nicht, dass es nominiert wird, aber ich möchte es trotzdem auch erwähnen, weil ich finde es total cool. Ein super witziges System. Wir haben ja in der Gespielt-Folge drüber gesprochen. Und das ist so simpel, du kannst das in 2 Minuten jemandem erklären und es dauert auch nur eine Viertelstunde. Und wir hatten schon, also widerspreche mir gern, Thomas, aber wir hatten richtig Spaß am Tisch. Also deutlich mehr als bei Blem tatsächlich.
Definitiv,
ja. Ja, das war so ein, okay, dann nehme ich jetzt das. Und dann, jetzt der Preis vom Mais gerade auf 0 gefallen und das gecrashed. Das fand ich wirklich ganz cool. Und könnte mir zumindest mal einen Augenzwinkern vorstellen von der Jury für dieses Spiel. Ja.
Wenn es darum ging, ich habe noch, das war ja gerade mein Pick praktisch.
Ja.
Ne?
Ja. Ich habe noch welche, die es wahrscheinlich nicht schaffen, weil 2-Spieler-Spiele. Das finde ich sehr schade, weil die hervorragend sind. Wir haben über das erste von denen schon gesprochen, deshalb sei es nur kurz erwähnt, und das ist Marabunta. Das I Cut You Choose-Spiel, auch vom Dr. Rainer Knizia. Ich glaube, das fanden wir auch alle 3 gut, ne? Ja, Thomas nickt. Ja, das hört man natürlich im Podcast nicht.
Ja. Thomas hat ein bejahendes Nicken an.
Ein Roll and Ride mit I Cut You Choose, also, ne? Sehr cooler Mechanismus. Ich fand das Spiel auch, also das werden wir auch sicherlich noch im nächsten Jahr häufig spielen. Ich fand das wirklich gut, auch so ein Urlaubstitel, wo man wirklich Strategie in so einer kleinen Box drin hat, zu zweit.
Ich glaube halt, das ist zu hart für Spiel des Jahres.
Ja, denke ich auch. Wobei, das haben meine Eltern auch jetzt, denen habe ich das für einen Urlaub ausgeliehen. Ich habe aber gar nicht gefragt, wie die das gefunden haben, tatsächlich. Aber so von den Regeln her würde es gehen, glaube ich. Das würde noch funktionieren.
Ja,
aber vielleicht schon, von der Begeisterung dann nicht. Und ich hätte noch Patterns. Das würde ich mir auch so ein bisschen wünschen. Ich fand ja Mandala schon hervorragend. So ein klassisches Spiel mit Tischdecke. Das müsste den Thomas ja eigentlich dann wieder gefallen. Ein sehr simples, abstraktes Legespiel, bei dem wir versuchen, mehr Punkte zu kriegen als der andere. Und entscheidend ist, wann wir welche Farben scoren. Weil die erste Farbe, die wir nehmen, gibt jeweils immer einen Punkt, die zweite zwei, die dritte drei und so weiter. Und dadurch muss man eigentlich schon am Anfang planen, welche Farben will ich vielleicht lieber hinten haben, sich so ein bisschen da taktieren. Und es ist so hart taktisch, dass ich bisher immer verloren habe, leider. Bei Mandala war das tatsächlich andersrum. Also falls ihr bei Mandala immer verloren habt, kauft euch ruhig Patterns. Vielleicht gewinnt ihr dann ja immer. Ein sehr cooles Spiel. Ist auch gar nicht so schlecht bewertet. Und bei einer 7,9 bei BGG. Also wirklich für so einen Absacker-Ding richtig gut.
Wie ist das Spiel?
Patterns. A Mandala Game von Lookout-Spiele. Und also ich finde es super. Aber ich denke, das wird auch keine Erwähnung finden. Dafür ist es dann doch zu speziell und vielleicht zu abstrakt. Ich möchte es trotzdem erwähnt haben, weil ich denke, das ja, hat es schon irgendwie verdient.
Dass wir es erwähnen.
Ja, ja. Nee, und also ich sag mal, wenn du zu zweit bist und du sagst, ich habe jetzt ein paar Spiele gespielt und ich mag so abstrakte Sachen gerne, ich habe viel Azul gespielt oder so, dann ist das genau das Richtige. Also gerade die Zielgruppe Azul, würde ich sagen. Azul zu zweit, dann könnt ihr euch das angucken. Das ist hervorragend. Das geht auch recht schnell. Es ist so ein bisschen dieses mathematische Denken, was man auch bei Azul schon angeregt hatte. Aber da bin ich ja auch bis heute überrascht, wie gut das auch bei Nichtspielern angekommen ist. Also das ist auch eine Faszination für sich.
An der Stelle, ich finde übrigens Mandala ein hervorragendes Spiel. Ne? Das ist jetzt natürlich für den... Ja. Mit 2019 hier nicht relevant, aber...
Aber dann solltest du dir das unbedingt anschauen, weil okay. Der Wertungsmechanismus ist ja der... Also es ist ja ein Mandala-Spiel, Patterns,
ja.
Und der Wertungsmechanismus ist derselbe.
Der gleiche,
also okay. Du suchst dir selber die Reihenfolge aus, in der du die Farben scorst und für die du später scorst, kriegst du eben mehr Punkte. Also es ist wirklich gut. Also wenn ihr das viel gespielt habt, ich bin ja ein riesen Mandala-Fan, meine Freundin findet es leider nicht so gut.
Ah.
Deshalb kommt das leider viel zu selten auf den Tisch, aber ich würde sagen, das geht schon in eine ziemlich ähnliche Richtung und ist wirklich gut. Ja, diese abstrakten Spiele mag ich halt auch gerne.
Thomas, willst du oder soll ich noch ein paar rauswerfen?
Ich wollte nur gerade, wo der Simon Zweispielerspiele sagte, wir haben ja wahrscheinlich kein separates Segment mehr für die, wo es schade ist, dass sie es nicht werden können, weil nicht auf Deutsch verfügbar. Ich musste noch an mein Spiel des Jahres, das alles überstrahlt, dass der perfekte Pick wäre, ist leider ein Zweispielerspiel und nur auf Englisch, ist Rubber Paper Scissors. Das wäre ja. Von der Weight Class und so, das wäre das für mich
persönlich. Lokalisiert es, Verlage, hört uns zu.
Ja, genau. Wir würden es machen, aber wir haben keine Zeit. Aber
wir würden es machen, aber wir haben keine Ressourcen dafür.
Genau. Müssen wir in der Spielfolge dringend sagen, dass dass unsere Zuhörerschaft bitte den Stand überläuft und dass da wohl fast die wieder
das,
da sind.
Das, ne? Wirklich. Also ja. Das ist auch für die besten 13 Euro der Spiel gewesen.
Ja, dann machen wir auch.
Ich kenn's so. Nicht.
Unsere Einkaufstipps für die Spiele habe ich auch wieder gute Laune bei der Folge.
Weil, da sagen wir nur die Tipps vom letzten Jahr, die niemand gekauft hat.
Ja, aber was noch da ist, genau.
Ja, ich hoffe, die sind da. Also ich werde mir alle anderen Spiele von dem Verlag auch angucken. Das war ja auch so ein...
Was sie noch kombiniert haben.
Ja, vor allen Dingen, das war ja so, ach komm, ich laufe mal einfach vorbei. Okay, das sieht Rubber, Paper, Scissors. Okay. Und dann direkt jemand erklärt, 2 Minuten gespielt, das ist ja übelst geil. Und dann dem Thomas Bescheid gesagt, er hat sich am nächsten Tag angeschaut. Ja, richtig gut.
Richtig gut. Die Stefan.
Ich muss nee, das
du,
auf
meiner
Wunschliste sitzen.
Back on topic, ja.
Back on topic. Also jetzt auch nur noch so Erwähnungen. Kuhstein fand ich ganz nett von Rita Model. Also das mal jetzt... Also das ist so ein bisschen, wenn ich überlege, was sind so die 3 Spiele, ne? Und da hatten wir jetzt relativ viele Lightweight-Sachen, ne? Schnitzeljagd, Trio, Mlem, Five Towers, so auf diesem Kartenspiel, wo du sagst, da fehlt so das richtige Brettspiel. Und da wäre so Kufstein so ein bisschen dabei. Ich glaube jetzt auch nicht, dass es das wird, aber...
Boah, ich fand es auch nicht so gut.
Fand ich,
natürlich.
Fand, boah, also...
Boah.
Da sage ich wieder, ihr seid nicht die Zielgruppe, aber in der Familie war das eigentlich
tatsächlich. Das kannst du nicht die ganze Zeit sagen.
Doch,
das
natürlich.
Doch gar
natürlich.
Nicht. Weißt du, wie viele Roll-and-Ride-Spiele und so ich spiele? Und die ganzen, also Kufstein ist einfach kein gutes Spiel. Das ist so ein solides Beiwerk.
Ja, genau. Also, aber Moment, jetzt müssen wir unterscheiden zwischen ist kein gutes Spiel und ist also ich hätte es auch gesagt, es ist ein solides Ding. Ja?
Solides
also,
Ding.
So, also du hast als Carcassonne-Variante schon eine nicht, Chance auf den Preis. Ne? Also,
ah ja,
ja,
also, fandet ihr es jetzt, also niemals würde das in einem Jahr jemand mehr spielen.
Ich fand es nicht schlecht. Vorstellen.
Aber es gibt doch genügend Spiele auch aus diesem Jahrgang, die in dem Bereich besser waren. Von diesen Plättchen-Legespielen. Das ist doch so.
Welches fandst du besser?
Dann fand ich Harmonies definitiv besser.
Hey, Harmonies, das sieht voll gut aus.
Du kannst meins haben, wenn du möchtest, auch für einen guten Preis. Mit.
Ich fand, Kufstein sah nett auf dem Tisch aus, waren nette Ideen drin und sowas. das ist so eins, wo ich so arrogant sagen würde, so, ja, wundert mich nicht, dass sie das genommen haben, weil das tut keinem weh. Ne? Mhm. Aber das wäre so, die Jury von vor 5 Jahren. Nein, das werden sie nicht nehmen. Aber die Jury von vor 5 Jahren genommen haben, wie lange hatten wir kein Plättchenlegespiel mehr? Ach ja, das können wir doch mal wieder machen. So, ne? Also, und das wird, glaube ich, dieses Jahr nicht passieren. Aber kein schlechtes Spiel.
Ich schmeiß noch mal kurz, ich würde ja vermuten, dass die ja oft gerne so ein Party-Game da drin haben. Ne? Das wäre vielleicht ja Schnitzeljagd. Aber was mir noch da eingefallen ist, beide Spiele habe ich nicht gespielt, aber einfach nur nennenswert The Same Game.
Ja, ich glaube, das wird ein guter Guess sein, aber ich habe es auch noch nicht gespielt. Aber ich habe von allen, die es gespielt haben, gesagt, das ist ganz gut.
Kurze Story, ich wollte mir das auch in Vorbereitung auf der Folge, auf diese Folge letzte Woche kaufen. Ja. Ich rufe in der Spielzeit an und sage, habt ihr Tracking, reden wir noch, Trio, Skyteam und so alles beiseite gelegt und The Same Game. Dann komme ich im Laden an, dann hatten sie es noch nicht beiseite gelegt und dann haben wir 15 Minuten im Laden gesucht, ob sie es denn hätten. Also haben sie es nicht gefunden, haben wir irgendwann aufgegeben, laut Bestand hätte es da sein sollen. Und dann bin ich ohne Same Game wieder von dannen gezogen und könnte mir aber gut vorstellen, dass das da mit erscheint.
Also bei anderen Läden gibt es das, das wäre sonst ein K.O.-Kriterium für die Spiel des Jahres Jury, wenn es nicht verfügbar wäre.
Nee, ist ja verfügbar,
genau. Es ist möglich, es zu kaufen. Was mich da tatsächlich abschreckt und mich auch echt traurig macht, ich finde Partyspiele super, aber wir sind immer zu 8 und es geht tatsächlich nur bis 6 Personen und das finde ich tatsächlich schade, aber das ist wieder mein persönliches Pech.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist dein persönliches Pech, weil für die, ich glaube, ne, für so eine Familienrunde ist das ja 4 Leute, 5, 6, perfekt. Nur kurz noch, vielleicht, ich gehe das mal schnell durch noch, ich hatte noch Mycelia aufgeschrieben.
Oh ja, das habe ich fast vergessen.
Ja, daher.
Ja, für mich ein Spiel des Jahreskandidat, definitiv.
Hast du es gespielt?
Ja, du nicht?
Nee, überhaupt nicht.
Ach so, ja gut, dass du es erwähnst.
Was könnte es sein?
Was macht denn hier? Ich habe meinen Job verfehlt. Danke dir für die Erwähnung.
Ja,
ich finde Mycelia super. Also es ist ein kleines Pilzspiel. Vielleicht weirdes Thema, aber cool ist, du hast so einen Plan, wo so Tautropfen liegen. Und mit Hilfe von ganz simplem Deckbuilding, was auch ohne großen Text funktioniert, versuchst du, die über den Plan zu schieben. Und zwar quasi runter vom Plan über eine bestimmte Stelle und kannst durch deine Karten einfach den ganzen Plan immer manipulieren und sagst da einfach diagonal, entfernst du da und da eins oder schiebst von links nach rechts und von der Wiese entfernst du dann was. Klingt jetzt erstmal irgendwie schwierig und abstrakt. Ich finde es tatsächlich, ich habe es auf der Arbeit mehrfach gespielt und fand es cool. Also das ist so ein Ding, wenn du mir jetzt sagen würdest, ey, ich will meinem Kind, ist jetzt so 8 bis 10 Jahre alt, möchte ich Deckbuilding näher bringen. Was nehme ich denn dann? Dann wäre das so ein Pick. Dann wäre das so ein Pick. Und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das Erwähnung findet, weil es halt auch so wieder so ein großer Verlag. Es ist auch bei sehr vielen Leuten gut angekommen. Und ja, jetzt hast du meine Top 3 ein bisschen durcheinander gebracht. Das sehe ich tatsächlich eher auch in den Top 3. Ja. Aber war Wanderlust auch in der Liste?
Nee.
Das wundert mich. Dann war das in der letzten Spiel des Jahres Liste.
Wenn es drin war.
Ja. Ja. Ja, also zumindest in der herausgekommenen Liste. Ja, weil das wäre eben das Äquivalent dazu, zu sagen, auch das ein sehr simples Deckbuilding, aber halt mit Text. Und ich glaube, bei Mycelia ist das so cool, weil du es wirklich auch mit Kindern spielen kannst, die vielleicht schon ein bisschen Spielerfahrung haben, aber auch in einem nicht so hohen Alter sind, weil eben kein Text drauf ist, weil nur Zahlen drauf sind, weil auch so ein räumliches Denken irgendwie so ein bisschen gefördert wird. Und also ich fand's, also ich habe es ein paar Mal gespielt und fand's echt gut. Ich weiß nicht, ob es sich über so eine lange Zeit hält, aber auch dadurch, dass man nur 3 Karten immer auf der Hand hat, ja, also kann ich mir vorstellen am Familientisch tatsächlich. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Danke dir, dass du mich gerettet hast aus meiner.
Sollen wir mal sagen, welche 3 wir so nehmen?
Klar.
Wer will anfangen? Thomas, hau raus. Nummer 1.
Mlem auf der Empfehlungsliste, 5 Towers und Spots auf 1.
Nice.
Mhm. Stefan.
Ich muss noch überlegen. Lass mal.
Okay, dann soll ich mal. Okay. Also, mein Guess wäre tatsächlich Guess oder Wunsch. Also ich glaube, dass sie Mlem tatsächlich drauf tun, aber ich weiß nicht, ob das. Nee, will ich nicht. Also ich sag jetzt einfach mal, damit, weil du hast ja auch Mlem schon gesagt, Thomas, ne?
Ja.
Dann sag ich jetzt auf Platz 3 würde ich sagen 5 Towers, auf Platz 2 Mycelia und auf Platz 1 eindeutig Rebel Princess. Sowohl für mich als auch für die Jury. Ich mache.
Also wenn du sagst Platz 1, sagst du, das wird auch Spiel des Jahres.
Das wird Spiel des Jahres.
Thomas, was
für mein. So.
Du sagst, Spiel des Jahres wird Mlem. Hatte ich das richtig verstanden?
Nee, Spots.
Also, sorry.
Du hast falsch rum gedacht.
Ja, ich habe falsch.
Wie bei Faraway. Ja, was ist bei dir? Jetzt bist du hier Analysis Paralysis.
Ja, genau. Ist wie beim Spielen. Schnitzeljagd ist auf jeden Fall dabei. Trio ist auf jeden Fall. Ach, ja. Boah, schwierig. Trio ist auf jeden Fall dabei und The Same Game ist dabei und es gewinnt Trio oder Schnitzeljagd. Schnitzeljagd.
Ach du Scheiße, nee, never ja. ever. Das, dann sitzen wir hier und fluchen tatsächlich wieder über den Preis, das sage ich.
Ich nicht.
Kommt auf meine Seite, ist schön hier.
Ja. Ich hoffe, da waren zumindest mal Picks dabei, die ihr nicht bei jedem gehört habt.
Ja.
Will ich mal hoffen. Also ich fand, jetzt wenn wir darüber reden, fand ich den Jahrgang, also ich fand den Jahrgang auch nicht schlecht. Also das würde ich auch nicht sagen. Also ich finde, da sind schon gute Dinger dabei, aber die Innovation, darüber haben wir ja gesprochen, die fehlt so ein bisschen. Dieses komplett, wir haben hier mal was ganz Wildes, Neues. Das war dieses Jahr nicht dabei. Glaub, aber
du hast halt so viele Spiele, die jedes Jahr rauskommen, da wird es immer schwierig, dass da wirklich, dass du nachher sagst, ah ja, da war ich jetzt richtig enttäuscht.
Ist denn nur das stimmt, also ja, kommen, ja, das stimmt.
Kommen so viele Sachen raus, einfach, da ist immer was Gutes dabei.
Ja, ja.
Lass mal weitermachen, würde ich sagen, oder?
Willst du jetzt noch die Kennerspiele raus? Sollen wir das in der nächsten Folge machen?
Wir machen eine neue Folge nur dafür.
Ich glaube, sonst hört uns keiner mehr zu.
Lass.
Thomas muss dann auch mal durch.
Also ich habe doppelt so viele Titel bei Kennerspiel als bei Spiel des Jahres. Also ich würde das schon in der nächsten Folge machen.
Und da haben wir ja noch mehr Diskussionen wahrscheinlich.
Ja, definitiv. Definitiv.
Der Thomas freut sich auf
Thomas
die nächste
freut
Folge.
Sich sehr.
Ja, dann können wir noch über das Spiel des Jahres mehr reden. Haben wir nichts mehr. Ne?
Ich fühle nur Leere.
Wir können ihn ja bis dahin mit euren tollen Statistiken, wie oft ihr diese Folge heruntergeladen habt, beeindrucken und dann sagt er, ah ja, der dann... Hey, Aufruf bei Instagram. Schreibt ihm einfach ganz viele Nachrichten, wie toll das ist, dass wir darüber eine Folge gemacht haben.
Gebt ihm Tipps, was das Spiel des Jahres, Kennerspiel des Jahres ist. Wir können auch noch mal zu dir kommen, ein paar Spiele spielen, Thomas. Wenn du die, damit du mitreden kannst.
Zu mir, die von der Empfehlungsliste.
Ja.
Auf keinen Fall. Also wir haben auch eine Feuerschale.
Also du hast mir auch viele von den Dingern gezeigt hier, die wir erwähnt haben.
Ja, es ist ja...
Also was ich auch hoffe, was es nicht wird, ist Drachenhüter zum Beispiel und Komet.
Wie fand ich jetzt über Spiel? Oder
das schon Song des Jahres.
das Spiel. weil Drachenhüter habe ich auch schon in den Preview-Listen gesehen, dass Leute gesagt haben, hier Drachenhüter sehe ich da. Ich fand das tatsächlich auch sehr langweilig. Du hast es auch gespielt, Stefan, ne? Also wir sind schon wieder völlig durcheinander.
Ach so, ja, richtig.
Michael Menzel, schönes Michael Artwork, Menzel. Aber für mich nicht überzeugend.
Nee, das ist auch ganz nett halt, ne?
Aber ja, das nicht. Ist aber auch nichts, wo du sagst, das setzt du jetzt Leuten vor, die noch nicht gespielt haben und dann lesen die sich die Regeln dazu durch und haben Spaß beim Spiel.
Ah ja, weiß, also da hätte ich das nicht drin. Also so schlimm fand ich die Regeln nicht. Ne? Also das war jetzt.
Nein, Regeln nicht, aber vom Verhältnis Spaß und Regeln.
Also meinst ich hatte generell, nicht so das, Spaß. Das ist ein Spiel, dran. Wo keiner Spaß hat.
Nee, also das würde ich jetzt auch nicht sagen. Ich fand die Runde einfach nicht so spannend, ehrlich gesagt.
Nee, ist halt.
Und
auch
man muss, okay. Man kann sagen, was man will über Spiel des Jahres, aber in vielerlei Fällen nominieren sie und prämieren sie auch Spiele aus, die auch die Brettspielbubble sehr gut findet. Da kannst du sagen, was du willst. Aber,
echt, findest du?
Ja, Dorfromantik war hervorragend. Davor, das ist ja Cascadia, hervorragendes Spiel.
Mikro Makro.
Davor ja, das war scheiße. Das war eine Fehlentscheidung. Ja, King Domino würde ich sagen, ja, was haben wir denn noch?
Also ich finde es nicht schlimm. Ich wollte nur sagen, dass es so Spiele sind, wo sich auch viele darüber aufgeregt haben.
Ich glaube, der Preis ist immer massivst ambivalent betrachtet worden. Auch vielleicht ein bisschen.
Ja, fälschlicherweise aber, sage ich. Ja. Ne? Also fälschlicherweise, ja, weil diese Idee des Familienspiels, da finde ich die Liste eigentlich immer sehr, sehr stark. Und da machen sie einen super Job. Ja. Und beim Kennerspiel eben nicht.
Ja, ja. Ja, keine Ahnung. Also, ich finde schon, dass sie auch eine gute Auswahl häufig treffen. Was war denn 2020? War es Pictures? Fand ich super. Nee, Pictures ist nicht geworden, oder?
Moment, reden wir über Kennerspiel oder
Spiel? Nee, Spiel.
Pictures ist Spiel des Jahres geworden.
Ja, hör mal, das war doch ein hervorragendes Spiel.
Super gut. Auf
jeden super Fall. Geiles Spiel. Ja. Dann gucke ich 2019 Just One. Hervorragend.
Genau. Azul, Domino, Codenames, Cold Express, Camel,
Azul.
Abanabi, Kingdom Builder.
Azul war doch wohl auch klasse.
Ja.
Also da, jetzt mal ehrlich.
Ja, nee, Stefan hat recht, die Probleme gehen beim Kennerspiel los. Und bei den, ne, also wenn es ein Spiel des Jahres wäre und wenn man sich darauf einigen könnte, auf diese Definition, ist es das Familienspiel, dann wäre das kein Problem. Aber beim Kennerspiel ist diese fehlende Abstufung nach oben das Problem. Ne? Und da hat die Szene natürlich auch, die Brettspielszene, höhere Erwartungen dran. Ne? Und da hast du aber einen Kuttner Hora stehen neben, weiß ich nicht, neben sehr, sehr viel leichtgewichtigeren Dingen.
Was haben wir? Ja, also wir wollen natürlich jetzt nicht zu sehr spoilern, was.
Glaubt ihr, es sollte einen Expertenspielpreis geben?
Ja.
Also ich würde ihn mir wünschen. Die Frage ist, wie viel Impact hat der und bringt das nicht schon wieder Diskussionen? Dann hast du da einen Kuttner Hora stehen, dann heißt es ja aber Vitor Lacerda ist so Experte. So.
Ja, und das, ja, das
ist, ja, ist ja so. Ja, nee, ist ja so. Ja, du kannst ja zum Beispiel Too Many Bones auch nicht mit einem Heroes for Sale vergleichen. So.
Nee.
Ich finde, das wird ja, weiß ich nicht. Nee, ist ja nicht Experte, sorry. Ich weiß nicht. Also ich glaube, dass das nicht, ich weiß nicht, ob das zielführend wäre. Ich würde einen Sonderpreis. Also ich fände es
also
viel besser zu sagen, wir prämieren das innovativste Spiel oder das schönste Spiel. Oder,
ja, weiß ich nicht. Also,
aber
also
das, glaube ich, ist auch nicht gefragt. Das ist auch nicht gefragt. Will keiner.
Innovativste, glaube ich, löst viel mehr Diskussionen aus, weil du hast ja oft auch sehr innovative Spiele, die aber nicht gut sind. Ne? Und dann ist die Frage, wonach bewertest du? Du willst ja immer noch ein gutes Spiel prämieren und was dann eben innovativ. Daher, glaube ich, ist das noch unklarer. Ich glaube übrigens, dass es helfen würde, beim Kennerspiel es einzusortieren, wenn es das gäbe, ne? Dass du quasi so eine Decke hast nach oben. Und klar, Diskussionen gibt es immer. Ich frage mich, ob es halt dem Produkt helfen würde. Ne? Also, dass du, je mehr Preise du hast, umso mehr verwässert das ja auch und mindert
das
so ein bisschen die Qualität. Ne? Also dieser Pömpel steht ja schon für Qualität und generiert ja einfach unglaubliche Umsatzzahlen, wie wir vorhin besprochen haben. Daher willst du super vorsichtig sein, da jetzt nochmal sagen, okay, das machen wir jetzt auch noch. Ja. Insbesondere, wenn man sagt, es gibt auch den Deutschen Spielepreis in der Hinsicht. Aber trotzdem, ich glaube, da will man einfach noch eine klarere Abgrenzung zum Kennerspiel. Ich gucke hier gerade 2021 Empfehlungsliste in Wasserkraft. Das ist also schon Wasserkraft,
das
ist halt schon ein krasses Expertenspiel, wo du sagst, es dauert 5 Stunden.
Ja, das ist das Problem.
Die Regeln sind ultra komplex.
Hätte aber einen Preis verdient.
So weit weg vom Kennerspiel.
Ja, ja. Aber du hast natürlich vollkommen recht, dann darf man die eigentlich auch nicht in die Erwähnungsliste reinsetzen.
Richtig, genau.
Weil dann ist es absurd. Ne? Aber ja, ich glaube, je mehr Preise du machst, desto weniger wert sind die. Ne, das ist wahrscheinlich
so. Ich vermute
so.
Übrigens, dass es wahrscheinlich irgendwas mit dem Auswahlprozess, also dass die haben sich ja mal, es gibt ja so auch Podcasts drüber, da haben sie sich drüber einigt, wie sie, oder haben das erzählt, wie, ne, dann darf, glaube ich, jeder was nennen oder so ist das. Und also es gibt da wenig Limitierung am Anfang durch, glaube ich. Ne? Und dann sagt irgendjemand, irgendein Depp sagt dann halt Wasserkraft und dann, ja, und dann muss das irgendwie mit bewerten.
Ja.
Ja.
Ja, weiß ich auch nicht.
Ja. Gut, dass wir darüber gesprochen haben.
Ich finde schon, dass das gut ist. Es war, ich hoffe, es war interessant. Also, ja, kann man nicht so eine Umfrage erstellen?
Wo?
Bei Spotify?
Stefan, bestimmt. Ja. Aber das ist halt, also glaube ich, immer gefühlt wenig. Also melden, dann gibt es so 4 Leute, die das nutzen.
Ja, aber das finde ich doch besser als 0. Wenn die jetzt alle sagen würden, ey, wir wollen darüber gar nichts hören.
Hier, der Thomas ist doch hier der Commander mit unserem Instagram-Account. Da könnt ihr, also das wäre ja mal ein Aufruf hier. Also vielleicht mal generell, ne? Also wenn euch gefällt, was wir hier so machen. Und selbst wenn es euch nicht gefällt, geht der doch Thomas bitte Spotify erstmal und iTunes und auf eurem Podcast-Player der Wahl. Freuen wir uns über eine Bewertung.
Ah, ja.
Und Feedback an den Nudelduft und Spielespaß Instagram-Account. Der Thomas verwaltet den hier. Spammt den mal richtig.
Ey, vielleicht logge ich mich da ja auch ein. Dann ja. Vielleicht.
Der Simon hat schon die letzten Nachrichten geschrieben.
Ich schreibe dann aber als Thomas.
Thomas, du musst dann einfach so tun, als hätten die Leute geschrieben, nee, auf gar keinen Fall zum Kennerspiel sprechen und behauptest es einfach.
Ja, genau. Ja, bitte. Rettet mich vor der Kennerspielfolge.
Ja. Ja.
Ihr kriegt auch einen Sticker. Die sind fertig.
Ihr könnt auch voten, dass wir nochmal die Kennerspielfolge auch über 2 Episoden aufteilen.
Mhm.
Zum Wohl des Thomas.
Achso, die nochmal in 2 Teilen. Wieso ja. Ich sag mal, schlechte Filmreihen, um hier nochmal zu polarisieren.
Wir machen erst die schlechten Kennerspiele und dann die guten.
Ja, und dann suche ich das nächste Thema aus.
Okay. Ja, das nächste Thema ist ja eigentlich, weil du bist ja nicht da nächste Woche, Stefan, soweit ich weiß. Hat's ja gesagt, dass du nicht kannst. Nächste Woche haben wir dann erstmal nochmal Spielen im Urlaub, weil ich war tatsächlich gerade im Urlaub und ich habe einiges zu erzählen. Also war wild, was das Spiel angeht. Auch wenn ich nicht viel gespielt habe, aber ist doch faszinierend, wie man so ein Hotelbett dann doch umfunktionieren kann zu einem Android Netrunner. Duell-Kartentisch. Keine Ahnung. Wird interessant. Und ich habe eine Runde Kuttner Horror in Kuttner Horror gespielt. Ne? Mehr dazu. Das war stark. Das war, glaube ich, wirklich cool. Ja, genau.
Ja, aber wir wollten kein gespielt machen. Wir wollten eigentlich darüber sprechen, wie man für einen Urlaub
Spiele
packt. Genau,
das wollten wir
auch
ein Themenspiel.
Welche,
ja.
Genau.
Ne? So ja, das werden wir auch tun. Werden wir auch tun. Und da könnt ihr euch drauf freuen. Und da habt ihr auch keinen Einfluss drauf, dass wir das tun. Wir können nicht abstimmen, können nichts machen. Diese Schade. Dominanz bewahren wir uns.
Zumindest. Ich komme mir heute nicht so dominant vor.
Thomas, du musst noch.
Aber das für die Zuhörer vielleicht ganz angenehm.
Ach ja, stimmt.
Ja.
Thomas, was ist
das Wichtigste vergessen hier?
Was denn?
Wir können nicht
die frustrierendste
Nudel.
Was denn die frustrierendste Nudel?
Ich möchte aufgrund dieses originellen Folgenthemas heute die Fusilli als Nudel der Woche nominieren.
Aber die nicht schon.
Dass die Spaghetti nicht nehmen müssen? Also.
Die war schon. Mein Gott, schaut euch die Liste an. Jetzt geht hier diese verdammte Empfehlungsliste durch.
Übrigens.
Verbringt die ganze Woche mit die zu analysieren. Aber die Nudelliste hat hier keiner im Kopf.
Wir also, haben tatsächlich auf. Eine Liste mit den Nudeln der Woche.
Ja, ja. Ich habe hier
da ist eine Lücke wegen den Interviewfolgen.
Ich habe jetzt ChatGPT gefragt, was die frustrierendste,
hast ihn gefragt, was die Nudel,
was die frustrierendste Nudel ist. Und er hat gesagt, die frustrierendste Nudel könnte vielleicht die sein, die ständig an der Topfkante kleben bleibt oder die sich in der Mitte des Kochvorgangs in der Pfanne verknotet. Oder vielleicht eine Nudel, die scheinbar perfekt al dente ist, aber dann beim Servieren plötzlich zu matschig wird. Es gibt viele Möglichkeiten, wie Nudeln frustrierend sein können. Hast du eine bestimmte Situation im Kopf? Ist geil. Also ich muss sagen, ChatGPT für mich entdeckt.
Ja. Perplexity übrigens musst du benutzen.
Also ich habe jetzt geschrieben, die Situation im Podcast. Dann hat er geschrieben, verstehe. Im Podcast könnte die frustrierendste Nudel metaphorisch für ein Ärgernis oder ein unerwartetes Problem stehen. Ja. Thomas, die Fusilli, weil hier steht, es könnte sich um eine Situation handeln, die sich hartnäckig und schwierig lösen lässt. Ähnlich wie eine Nudel, die sich nicht vom Topfboden lösen will. Ja, oder es könnte sich auf eine Person beziehen, die sich wie eine verdrehte Nudel verhält, indem sie unvorhersehbar ist oder Schwierigkeiten bereitet. Ähnlich dann wie die Fusilli. Es ist wahrscheinlich eine kreative Metapher, die in einem Podcast für verschiedene Frustquellen verwendet werden könnte.
Ach du Scheiße.
Also das klingt tatsächlich nach Fusilli.
The machines are on to us. Ja.
Eine frustrierende Nudel ist eine Nudel, die schwer auf der Gabel zu drehen ist und oft große Sauereien verursacht und an der die Soße nicht gut haftet.
Ja, kann ich auch verstehen. Da gibt es ja die Lösung. Jetzt haben wir die Überleitung. Wie heißen die denn? Die so leicht geriffelt sind, damit die Soße besser...
Wir nennen jetzt nicht mehr als eine Nudelsorte.
Nein.
Integrale ist, weil die aus Vollkorn sind.
Ja, die esse ich. Sorry. Keine Werbung. Nein, es gibt doch diese... ihr kennt das doch. Wie heißt es denn? Das sind doch extra so Nudeln, die so ein bisschen geriffelt sind, damit die Soße besser kleben bleibt.
Kenne ich nicht.
Ja, das sind Fusilli.
Nein, das ist eine
Bezeichnung. Jetzt hau ich noch eine raus.
Winternudeln mit Profil. So, das
ja, man. Wie heißen die?
So ein guter Winterreif.
Das machen wir gleich. Kannst du nächstes Mal machen. Ja.
Mit Profil.
Also jetzt reden wir doch über die wirklich relevanten Themen.
Also ich finde aber jetzt aber auch, das können wir jetzt, bremst uns schon der Thomas. Was ist denn in dieser Folge los?
Der Podcast endet, wenn wir keine Nudelsorten mehr haben. Du musst wissen, ob du zwei in einer Folge raushauen möchtest. Wer weiß, was dann passiert.
Ist es so?
Das ist ja keine Nudelsorte.
Wir hören auf, wenn es keine Nudel mehr gibt. Und letztes Mal hat er mir schon die Schupfnudel verboten.
Das stimmt. Das war ja auch frech. Das ist ja keine Nudel. Das ist ja aus Kartoffeln.
Ich will die besten. Guck mal, wir haben jetzt bis Folge 20 gebraucht, bis die, oder 21, bis die Fusilli kam.
Ich weiß nicht, ob wir die nicht schon hatten.
Nein, die hatten wir noch nicht.
Also hier. Mein AI-Tool sagt, es gibt 600 verschiedene Nudelsorten. Also bei Folge 600 ist Schluss quasi.
Ja.
Dann gehen wir zu den Pasta-Gerichten über.
Haben wir noch ein bisschen Zeit.
Also ich brauche jetzt trotzdem noch mal Hilfe, wie diese Nudeln heißen, wo die besonders haften.
Haftnudel.
Haben wir kein Outro?
Jetzt kommt das Outro. Viel Spaß.
Tschüss. Das ist aber auch komisch jetzt.
Mögen wir erstmal noch einen
Mögen eure Nudeln nicht am Kopf haften.
An alle, die bis jetzt dran geblieben sind.
Ja. Für die Originals.
Ja.
Ja.
OG Good. Nudelduft.
Riecht lecker.
Ich drück mal auf Stopp. Seid ihr sicher? Ich drück jetzt wirklich, ne?
Ja.